liebe Vera. Schön, dass du den Weg heute zu uns gefunden hast. Schon wieder.
Ja, immer wieder sehr gerne.
Erzähl doch mal ganz kurz. Wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Vera, 26 Jahre jung. Ja, und ich komme aus Wernigerode eigentlich. Dann war ich eine Zeit in Berlin, jetzt bin ich in Magdeburg und sehr froh, hier zu sein. Und ja, ich studiere, pausiert, aber ich studiere Psychologie.
Stimmt es, was man sagt über Psychologen, dass sie selbst eine Klatsche haben?
Ja, definitiv, ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Nee, das Klischee erfüllt sich oft, meistens.
Ja. Genau, du bist ja nicht nur Gästin heute hier, sondern du bist ja eigentlich Patientin.
Nicht nur eigentlich.
Patientin, ja. Genau.
Ja. Und ich bin sehr gerne Patientin hier.
Erzähl doch mal, wie kam es denn dazu, dass du damals auch hierher gefunden hast quasi?
Ja, also ich muss gerade mal überlegen selber, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe einfach angerufen und ja, hatte so eine Phase hinter mir, wo einige Dinge nicht so gut funktioniert hatten und hatte aber in einer Klinik, wo ich auch selber Patientin war, hatte ich Ergotherapie und ich habe Korbflechten gehasst. Und habe dadurch dann die andere Seite von Ergo auch kennengelernt und gemerkt, das tut mir voll gut. Und dann dachte ich mir,
was habt ihr dann da gemacht statt Kopfflechten?
Naja, so, wir haben Atemübungen gemacht, Regulation. Ich habe auch generell gemerkt, alles, was irgendwie so aufs Körperliche geht, sich selbst spüren, ja, sich selbst regulieren, lernen, das ist ja auch irgendwie eine große Power, wenn man das halbwegs beherrscht. Ja, und ich finde das ganz, ganz wichtig, also nicht nur für Menschen, die vielleicht schon so strugglen, weil ich glaube, wir haben alle so viel Stress, da ist ein bisschen Ergo immer gut.
Ja, das ja, glaube ich auch.
Dann bin ich hierher. Ich weiß nicht, Antonia, ob du dich noch erinnerst
an unser Ich erinnere mich durchaus.
Da war ich tatsächlich sehr überfordert und bin hier reingestolpert in die Praxis.
Eigentlich wolltest du gar nicht kommen.
Nee, genau. Ich hatte sogar angerufen.
Ich hatte es ja schon abgesagt.
Ja, aber ich bin sehr froh, dass ich es doch gemacht habe und hier reingestolpert bin und hier so lieb empfangen wurde. Und seitdem möchte ich es auch nicht mehr missen.
Hm. Ganz genau. Schön.
So bin ich hierher gekommen.
Ja. Ja, und wir hatten die Idee, dass du ein bisschen was von dir und deiner Geschichte erzählst. Mhm. Weil das vielleicht für alle, gerade Erwachsene auch, super spannend ist, weil wir ja viel auch über Reflexe, das Nervensystem, jegliche Regulationsstrategien und alle möglichen anderen Therapieformen erzählen und die auch umsetzen.
Ja, dann starte ich mal.
Starte doch mal.
Wo starte ich am besten?
Ja, vorne. Wie du möchtest. Also ich würde fast sagen, erstmal bei so Symptomen, oder? Mhm. Und dann, wir arbeiten uns rückwärts, würde ich sagen.
Ja, das klingt gut.
Von vorne.
Ja.
Also von hinten.
Okay. Ja, genau. Also ich war schon immer ein ängstliches Kind, sage ich mal irgendwie.
Wo das jetzt doch von vorne, siehst du?
Achso, jetzt ist doch von in der Mitte.
Nee, ist gut. Ich würde sagen, meine Symptome addieren sich ja auch so ein bisschen auf. Vielleicht ist es dann ganz gut, also gerade die Kindheit auch mit den frühkindlichen Reflexen, die ich mir wahrscheinlich niemals alle merken kann. Oder wie sie, oder was jetzt auf mich zutrifft, da musst du dann eingreifen. Nee, genau. Also ich habe schon immer irgendwie so eine Grundanspannung gehabt als Kind. Bin die kleinste von drei Kindern. Ich habe zwei große Geschwister, einen großen Bruder und eine große Schwester. Und ja, ich habe immer das Gefühl, so drei ist so eine Zahl. Manchmal bleibt so einer hängen immer eine Zeit lang. Ich sag mal, das Sandwich-Kind ist ja meine Schwester. Die hat auch ähnliches Struggle teilweise gehabt. Und ja, es ist halt schwierig auch für Eltern, glaube ich, mit drei Kindern, die alle irgendwie was haben, in irgendeiner Form, ob es jetzt ADHS ist oder so, da immer allen gerecht zu werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich fast unmöglich. Und bei mir war es so, ich habe mich sehr zurückgenommen. Ich habe oft mein Ding gemacht. Und dadurch entsteht aber natürlich irgendwie so eine gewisse, ja, man ist irgendwie auf sich allein gestellt, oft, auch emotional. Und ja, das zieht sich irgendwie so durch, dass ich auch als Kind und später auch immer so in so ungesunden Abhängigkeitsbeziehungen war, sage ich mal, ob es jetzt Freunde waren, irgendwas, und da nicht so richtig meinen Kopf durchsetzen konnte. Und ich habe jetzt im Erwachsenenalter erst so richtig gelernt, wie sich das überhaupt anfühlen kann. Und damit kommt aber natürlich auch ganz viel Emotion. Emotion und Power, die man vielleicht gar nicht wusste, dass man sie selber hat. Und ich glaube, ich war als Kind schon viel bei Heilpraktikern. Ich hatte eben viele Ängste, auch beim Schlafen, beim Alleine schlafen und Trennungsängste, Kindergarten, Thema Eltern gehen weg, Kinder weinen und so. Ich glaube, das ist ja häufig so, aber bei mir war es irgendwie immer besonders intensiv einfach. Aber ich habe das auch nicht so kommuniziert. Ja, und daraus wurde dann irgendwie so eine Gesamtängstlichkeit. Und ja, manchmal glaube ich auch so ein bisschen so eine Angst einfach vorm Leben alleine. Mhm. Und ich habe, sage ich mal, früh angefangen zum Beispiel mit Lesen und Schreiben, schon bevor ich überhaupt in die Schule kam, habe mich irgendwie schon viel beschäftigt. Und ich kann da schon mal ein bisschen vorausgreifen. Diagnose ADHS, gerade bei Frauen, bei Mädchen, schwieriges Thema, Trendthema, Modediagnose, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. In der Schule, ne, was ja bei, gerade bei Jungs in der Schule oft der klassische Zappel-Philipp, das muss ein Kind sein, was nicht gut leistet, was nicht schnell ist, was immer träumt und so. Das ist halt, ja, gerade bei Mädchen, die auch einfach anders erzogen wurden, verlagert sich das ja dann oft nach innen. Und ich würde schon sagen, bei mir war das auf jeden Fall so. Ja, und gerade, wenn man dann vielleicht ein bisschen schnellere Auffassungsgabe hat als andere, sagt zumindest mein Psychiater, ja, dann begreift man vielleicht in den 10 Minuten, die Aufmerksamkeitsspanne da ist, schon mehr als die anderen und kann die Aufgabe lösen. Und dann fällt es halt nicht auf. Mhm. Ja, und ich glaube, bei mir war es so, es hat sich dann so entwickelt, dass ich so eine panische Angst hatte, Hausaufgaben zu vergessen, generell Sachen zu vergessen. Ich musste leisten und den Druck hat mir eigentlich an sich niemand von außen direkt gemacht. Den habe ich mir irgendwie selber gemacht. Und das ist auch so eine Sache, die ich bis jetzt noch nicht so ganz, ja, mir erklären kann, außer dass, ja, ich halt das Gefühl hatte, ich muss was leisten, um irgendwo was zurückzukriegen. Mhm. Was ja ein bisschen twisted ist, weil eigentlich habe ich ein sehr, ja, liebevolles Elternhaus und meine Eltern sind glücklich verheiratet und wir haben in einem Haus gewohnt, ne? Und das ist dann oft so, wo man sich dann fragt, woran hat es denn dann gelegen bei mir? Und ja, das so ein bisschen Stück für Stück aufzudecken ist total gut, aber eben auch schmerzhaft oft. Mhm. Ja, und von der Schule bin ich auf ein Gymnasium gewechselt, Musikgymnasium, das Landesmusikgymnasium. Also ein Leistungsgymnasium für Musik und da war ich dann bis zur 7. Klasse, weil es mir dann zu viel wurde. Also es war schön, aber es war natürlich viel Druck und damit einher gingen eben auch so Klassenfahrten, Chorfahrten nach Polen etc. Also man ist da schon viel unterwegs gewesen und ich konnte nicht ein einziges Mal mitfahren, weil ich so Heimweh hatte, dass ich das nicht aushalten konnte. Ne? Also und es hat natürlich aber auch alles Geld gekostet immer und ja, daraufhin wurde dann entschieden, ich wechsle die Schule. Und bin dann auf eine andere Schule und das war dann natürlich wieder ein sozialer Kontaktbruch. Und ja, ich war dann da auch ganz glücklich, habe da auch mein Abitur gemacht an sich. Aber die Jugend war trotzdem immer so ein bisschen von diesen Ängsten geprägt eben. Und von, ja, auch so depressiven Tendenzen, würde ich mal sagen. Aber so richtig erklären konnte ich es mir halt nie. Und habe mich immer so ein bisschen anders gefühlt einfach. Auch Thema Spektrum weiß ich natürlich jetzt besser, aber man fühlt sich halt so ein bisschen anders einfach. Und das macht ja auch über die Zeit was mit einem. Ja, und ich würde sagen, das hat sich dann einfach immer so ein bisschen weiter aufgebaut. Aber ich war ja auch noch in den Strukturen von meinen Eltern drin, ne? Geregelte Tagesabläufe und so weiter. Und dadurch, dass meine Mama Heilpraktikerin ist, habe ich da auch immer so ein bisschen Begleitung natürlich erfahren. Aber wie es halt immer so schön ist, die Eltern können einen natürlich in dem Punkt auch nicht behandeln oder so, sondern halt unterstützen. Und vor allem, wenn jeder seine eigenen inneren Konflikte hat, dann macht es das halt manchmal ein bisschen schwieriger. Und ja, dann bin ich ausgezogen nach Berlin. Ich wollte irgendwie sofort das ganze Leben auf einmal spüren. Mhm. Ja, und habe da eben ein freiwilliges Jahr gemacht im Tierschutz und habe da auch danach eine Ausbildung angefangen und eben einen Freundeskreis geschlossen. Aber ich habe eben gemerkt, okay, dieses alleine Wohnen überfordert mich voll. Also auf einmal verantwortlich sein für alles, Dinge klären und Ängste überwinden müssen, wo vielleicht vorher dann auch jemand das für mich geregelt hat, sprich halt meine Mutter, die da sehr, trotzdem sehr eng an mich gebunden ist auch und da viel übernommen hat. Ja, und dann steht man auf einmal da, Wohnungsschlüssel.
In Berlin.
In Berlin. Und das ist halt schon eine große Nummer. Also aus einer kleinen Stadt wie Wernigerode in so eine Großstadt zu ziehen. Ich glaube, da sind so ein paar Anschlüsse bei mir auch durchgebrannt.
Und das ist ja aber tatsächlich ganz häufig so, dass Leute mit so, die so super reizoffen sind und eigentlich sehr, sehr reizempfindlich, sich immer diese Kicks suchen. Du kennst das auch, ne, Christine? Hm. Je mehr Moro ich habe, desto mehr, keine Ahnung, setze ich mich dem irgendwie auch aus.
Naja, ich glaube, also eine Hypothese, ganz witzig, ich hatte vorhin ein Elterngespräch, ein Anamnesegespräch, da ging es genau um diese Dopamin-Kicks, die sich das Kind halt immer wieder sucht. Und meine Idee, einfach weil ich das von mir auch kenne, ist, ich glaube, meine Schwelle ist einfach viel höher. Um mich selbst zu spüren, brauche ich mehr Dopamin als andere. Und eine Erklärung habe ich irgendwann mal dazu gelesen, ist eine Hypothese, ganz klar. Und da ging es eigentlich darum, dass wenn Mutterleib schon Stress höher ist, meinetwegen durch äußere Umstände, durch vielleicht auch eine Schwangerschaftsdiabetes, wo ja auch ein erhöhter Cortisolspiegel ist und so weiter.
Zwei kleine Kinder.
Und dass ja das Ungeborene, quasi das im Mutterleib, das Baby, der Fötus, ja, das als normalen Stresspegel annimmt und auch da der Cortisolspiegel und Noradrenalin und was alles dazugehört, ne, einfach schon einpegelt und dann kommen wir auf die Welt und der Körper und das System sucht sich ja immer den Ausgangszustand, den Ursprungszustand und wenn du den von alleine innerlich nicht irgendwie bekommst, suchst du dir im Außen Substanzen. Drogen ist ein Thema, also gerade bei Moros, ja, also oder laute Musik, toxische Beziehungen, es muss immer alles doll. Also das beschreiben ja dann auch, also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, ich mochte das schon gerne, jetzt nicht Drogen, aber ich war schon immer so ein Adrenalin-Junkie. Es musste immer höher, schneller, weiter, Karussell, Achterbahn. Es konnte nicht aufregend genug sein und auch so hat sich das weitergezogen und also ich muss auch aktiv, das ist mir jetzt witzig, ich muss aktiv mich entspannen. Aber ich brauche auch den Kick. Ich muss immer einmal über die Grenze, um zu wissen, dass da eine ist.
Ja, so, ja. Und kenne ich auch sehr gut.
Ja.
Bestes Beispiel, als ich zwei Jahre alt war. Meine Eltern haben so einen Schrebergarten und waren da irgendwie kurz um die Ecke oder so und kommen wieder und ich stand auf dem Kirschbaum. Ich bin einfach mal ganz kurz die Leiter hochgestiegen mit zwei, was man halt so macht. Aber ich habe da auch gar keine Angst oder so, ne? Also gehabt, also vermutlich, ne? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, aber sonst wäre ich ja nicht hochgestiegen. Ja, und ich, das ist so ein bisschen so ein Sinnbild. Also ich glaube, ich war immer sehr unterwürfig aufgrund dieser... Ja, dass man halt denkt, man bekommt dann mehr zurück, wenn man weniger Probleme macht, in Anführungsstrichen gesagt. Ne? Mhm. Auch eigentlich schwierig, dass ein Kind sowas schon so unbewusst auslebt. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich mir da früher gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie, ich darf jetzt nicht sagen, wenn es mir nicht gut geht oder ich darf jetzt nicht sagen, wenn ich Angst habe, weil mich dann keiner lieb hat. Das würde ich ja nicht gedacht haben, aber es hat ja irgendwie seinen Lauf genommen. Es ist ja von selbst so entstanden in meinem Handeln. Mhm. Ne? Und das... das mit dem Kick, das hat sich bei mir auch weiter durchgesetzt. Also Thema Drogen, Thema Party, gerade Berlin, war da für mich ja, ein guter Anlaufspunkt, also gut in Anführungsstrichen. Ne? ich habe da auch meine Erfahrung gesammelt. Zum Glück bin ich aber ein ängstlicher Mensch und habe jetzt nicht so krasse Sachen irgendwie gemacht, aber auf jeden Fall waren da eben auch Substanzen im Spiel und da ging es mir dann natürlich auch nicht gut mit. Aber wenn man dann auch noch die falschen Leute kennenlernt, die eben vielleicht nicht so ein Problem damit haben und nicht so sensibel sind und man dann aber auch nicht auffallen möchte negativ, dann rutscht man natürlich in so soziale Beziehungen rein, die einfach nicht, einem nicht gut tun. Auch wenn man eigentlich innerlich merkt, boah, ich würde jetzt gern eigentlich lieber mich besser fühlen und damit geht einher, ich muss eigentlich andere Leute kennenlernen, die vielleicht ähnlich empfindlich sind.
Aber du hattest jetzt keine schlechten Beziehungen, du hattest Glück, oder?
Naja,
bist du da auch?
Ich sag mal, ich hatte immer so durchmischte Beziehungen, auch weil mein Bruder zum Beispiel, der hat vorher schon in Berlin gewohnt. Mhm. Das war auch ein Punkt, warum ich da eben mit auch hingezogen bin, weil ich wusste, ich habe da schon einen Ankerpunkt. Mein großer Bruder war auch immer so ein Safe Space, sag ich mal. Mit meiner Schwester war es manchmal ein bisschen schwierig.
Wie Jahre ist der älter?
Der ist 7 Jahre älter als ich.
Und deine Schwester?
Meine Schwester ist 4 Jahre älter als ich.
Okay, also zwischen deinem Bruder und deiner Schwester 3 und zwischen dir und deiner Schwester 4.
Genau. Okay. Ja, also als meine Mutter mich bekommen hat, war sie meiner Meinung nach auch schon, was heißt schon, aber war sie 35. Nee, deswegen habe ich das schon gerade zurückgenommen.
Ja, alles gut.
Aber das ist natürlich trotzdem was anderes. Ne? Also ich habe auch, wenn ich jetzt meine Freunde so angucke, wo die Eltern teilweise vielleicht erst Anfang, Mitte 20 waren oder so, da ist das irgendwie ein bisschen auch ein anderes Verhältnis, finde ich. Es ist ein bisschen was anderes. Aber es heißt nicht, dass es weniger intensiv oder weniger schön sein kann. Es ist bloß einfach ein bisschen anders, wenn die Eltern dann halt vielleicht ein bisschen cooler mit manchen Sachen umgehen oder so. Ne? Aber gar nicht negativ gemeint, sage ich mal. Naja, man muss ja immer gucken, auch dieses Feiern gehen, dieses lange Wachsein, Tag-Nacht-Rhythmus wird durcheinander geschmissen. Ja, und wenn dann die Hormone vielleicht eh schon so ein bisschen verrückt spielen, was ich ja jetzt auch bei mir jetzt gezeigt hat. Ne? Also ich habe jetzt die Diagnose Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, Nebennierenunterfunktion bekommen. Und das erklärt auch einiges. Also der Weg dahin war ja auch ein ziemlich steiniger, sage ich mal. Also von
zu der Diagnose?
Ja, genau. Also einfach generell irgendeine Diagnose zu haben, die jetzt nicht nur was ist, wo man sich denkt, boah, bin ich jetzt völlig lost. Also nicht nur psychiatrische Diagnosen, sondern vielleicht eben auch was Körperliches. Ne? Mhm. Und ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, boah, so wie es mir geht, sowas, was ich so mache, wie ich mit Dingen umgehe, das ist gar nicht gut für mich selber. Also ja, Thema, wie sehe ich mich? Wie bin ich mir wert? Ne? Oder wie definiere ich mich? Und dann habe ich schon gemerkt, boah, eigentlich geht es mir im Schnitt schon schlechter als allen, aber auch irgendwie schon immer, zumindest soweit ich mich erinnern kann. Und wenn man dann erstmal merkt, das ist nicht normal, es muss nicht immer so schwer sein, es muss sich nicht immer so anfühlen, das ist so ein Moment, wo man merkt, okay, da ist ein Potenzial, auch was zu verändern. Und ja, daraufhin habe ich dann eben gesagt, nee, ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, an den muss man erstmal kommen, weil das ist ja auch eine Überwindung.
Wenn du sagst, dass du an diesem Punkt warst, in welchem Moment war denn? Also warst du da schon in Therapie, wo du dachtest, ah, da ist noch Potenzial? Oder gab es eine Situation oder wie stelle ich mir das vor?
Nee, da war ich noch nicht in Therapie. Das muss 2018 gewesen sein. Hm. Da bin ich aus einer sehr toxischen Beziehung raus. Ja, wo es auch um Betrügen ging und so weiter. Hm. Und einfach menschlich schwierige Dinge, die ich oft hingenommen habe, nur um da in dieser Beziehung zu bleiben. Und dann hat aber die Person, und damals war es, sag ich mal, mein größter Albtraum und heute denke ich mir, es war mein größtes Glück, die Person hat gesagt, wieso verzeihst du mir das eigentlich immer wieder? Und dann sitzt man voneinander und denkt sich, ja, warum eigentlich?
Also er hat dich mehrmals betrogen und du hast jedes Mal gesagt, okay, ich verzeihe dir.
Ja, also ich habe die Nähe gesucht, weil das mir wichtiger war, als ich selbst in dem Moment. Und das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, warum eigentlich?
Sorry.
Cheers. Prost. Das war der Knackpunkt.
Das war der Knackpunkt.
Ja, also das war auch so ein Moment, wo man sich dann denkt, okay, wie tief kann ich jetzt sinken? Ich sitze vor jemandem, der mich mehrfach hintergangen hat und versuche einfach nur irgendwie dem das schön zu reden, damit der bleibt.
Ja, krass.
Das ist schon, da übergeht man ja sein komplettes Ego, ne? Mhm. Eigentlich total gegen alles, was man so als Mensch möchte. Außer halt, dass alles irgendwie wieder stabil wird.
Ne? Und bist du dann gegangen oder ist er gegangen?
Naja, ich glaube, wir sind irgendwie beide gegangen. Hm. Aber ich wäre nicht gegangen, ohne dass er mir überhaupt aufgezeigt hat, wie ich mich selbst entwerte in dem Moment.
Ja.
Ne? Und das war dann trotzdem schlimm, dass er weg war. Und das war natürlich für mich dann so ein Einbruch, ne, von meinem sozialen Umfeld. Der ganze Freundeskreis ist weggefallen. Und das war wie so ein Nullpunkt, würde ich sagen. Ganz, okay. Ja. Und da habe ich mir dann halt auch gedacht, ich muss was ändern irgendwie. Mhm. Ich muss auch mir selber mehr Wertschätzung geben, weil ich habe nie was in dem Punkt falsch gemacht. Ich versuche, soweit es halt geht, immer irgendwie die Menschen um mich herum zufriedenzustellen. Aber was ist eigentlich mit mir? Ne? Und ja, da war auch ein Punkt, weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier so ansprechen kann, sage ich jetzt einfach Thema Selbstverletzung. Das war aber nämlich der Wendepunkt.
Also wenn du möchtest, kannst du das gerne ansprechen. Ich finde das ein total wichtiges Thema.
Ich habe kein Problem, darüber zu sprechen. Ich wusste bloß nicht, ob es jetzt so deep werden soll. Oder
auf jeden Fall.
Doch.
Ja.
Ja, nee, also ich habe damit, Thema Selbstverletzung schon seit ich ganz, ganz klein bin, Probleme. Also,
was heißt ganz, ganz klein?
Ich habe mit 7 das erste Mal darüber nachgedacht, wie es eigentlich wäre, nicht mehr hier zu sein. Ne? Und das war für mich normal. Das war für mich.
Hast du das laut geäußert?
Nee. Ich habe, es ist total makaber eigentlich, aber ich muss da manchmal so ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich, weil das auch meine Art ist, damit umzugehen teilweise. Dass ich habe damals ganz viel Kampfsport gemacht als Kind. Mhm. Aber ich weiß noch, dass ich einen riesen Schiss davor hatte, da zu dem Training zu gehen, weil ich zwar gut war und sportlich war, aber auch diese Anforderungen dort, ich hatte so einen Trainingsmeister, den nennt man Meister da im Kampfsport, und der hat dann gemerkt, dass da Potenzial ist und hat gesagt, boah, dann machen wir gleich zwei Prüfungen gleichzeitig, dann kannst du zwei Gürtel aufsteigen und so weiter und so fort. Und es war dann irgendwann auch wieder zu viel für mich. Mhm. Ich habe aber nichts gesagt, ne? Das war immer dieses, es hat sich wiederholt. Es war zu viel, ich habe nichts geäußert und bin gegangen halt. Bin da nicht mehr hingegangen. Oder ich bin mit Angst hin. Genau, oder ich bin mit Angst hin und ja, hatte eigentlich die ganze Zeit nur Angst, wenn man es mal so rückblickend betrachtet. Ja. Und da hatte ich so einen gelben Gürtel, also noch nicht besonders gut. Und da habe ich halt dann geguckt, wie wäre das denn, wenn man sich da jetzt einen Knoten draus baut oder so. Ne? Mit solchen Dingen habe ich mich beschäftigt. Und das halt mit 7, 8 Jahren. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie alt, aber es war auf jeden Fall früh.
Es ist erstaunlich, wie viele Kinder im Vorschulalter oder Grundschulalter diese Gedanken also auch äußern.
Echt?
Ja. Ja. Also ich höre das sehr, sehr häufig in Elterngesprächen. Ist total beängstigend. Definitiv, wenn Eltern das hören. Aber es wird halt auch nicht thematisiert. Also nee, es wird nicht angesprochen, es wird nicht laut ausgesprochen, weil man als Elternteil natürlich immer denkt, oh mein Gott, was habe ich jetzt hier falsch gemacht, dass mein Kind solche Gedanken hat. Und das hat aber nichts, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, dass deine Eltern, dass du ein sehr behütetes, liebevolles Elternhaus hast, nichts mit den Eltern zu tun. Und ganz, ganz oft gibt es Kinder mit suizidalen Gedanken, die nicht gleichzusetzen sind mit, ich setze das in die Tat um. Mhm. Aber der Gedanke ist da.
Ja, krass. Also, dass das so ein häufiges Phänomen ist, wusste ich auch nicht. Es gibt, beruhigt mich gerade auch selber ein bisschen, das zu hören.
Ja.
Aber ich habe das nie geäußert, meinen Eltern gegenüber. Hat aber auch damit zu tun, dass ich zu meiner Mutter eine Bindung habe, die sehr intensiv ist. Aber es ist eben eine Mutter-Kind-Bindung. Und ich sag mal, dieses Erwachsenwerden war jetzt auch oder ist auch immer noch eine schwierige Phase der Abtrennung von mir als Kind und mir als erwachsene Person. Ja, und ich weiß nicht, warum ich damals das nicht geäußert habe. Also es ist auch bei uns in der Frauenlinie, sage ich mal so, ich bin auch in systemischer Therapie, unter anderem noch mit Aufstellungsarbeit, kann ich jedem sehr empfehlen. Das ist wirklich, bringt einen sehr, sehr weiter und öffnet einem auch in vielen Hinsichten irgendwie die Augen und auch ein bisschen das Gespür für vielleicht manche Dinge, die man auf den ersten Blick so gar nicht wahrnimmt, weil man gar nicht sich auf die Ebene begibt.
Ja.
Sei es jetzt energetisch, familiär, wie auch immer, ne? Weil wir leben ja am Ende des Tages alle in irgendwelchen Systemen, egal in welchem Kontext.
Ja.
Und ja, da sind bestimmte Muster einfach, die sich wiederholen und die sich auch übertragen, gerade von der Eltern-Kind-Beziehung in vielleicht neue, andere soziale Strukturen. Und das ist eben das, was bei meiner Mutter und mir immer so war, dass ich eher das Gefühl hatte, ich müsste sie tragen. Ja, und so eine Umkehr dieser eigentlichen Rolle. Und das geht bei uns ganz weit zurück in der Frauenlinie. Und da sind meine Mutter und ich auch dran, das gerade aufzuarbeiten. Und das ist total spannend und total schmerzhaft gleichzeitig, aber auch irgendwie befreiend. Weil ich glaube auch die Generation
von uns. Also ihr löst quasi das Problem, das transgenerationale Problem.
Genau.
Löst ihr jetzt auf.
Ja.
Krass.
Und das ist wirklich spannend. Also ganz interessant, was da alles so. Kann man da nochmal eine Folge zu machen?
Wir hatten ja schon einmal Celko hier zur systemischen Aufstellungsarbeit und wir selbst arbeiten ja auch mit Systembrett und machen ja auch Aufstellungen. Ja. Habt ihr auch schon, sehe ich gerade.
Ja, das wäre viel Erfahrung.
Systembrett habe ich hier zum ersten Mal kennengelernt. Ja, also ich wusste es aber.
Finde ich total spannend. Ich mache das ja mit Kindern. Auch, das finde ich auch nochmal, das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte, was da manchmal so auch aufploppt, transgenerational. Ja. Also die sind ja noch, also umso jünger du bist, umso weniger Bezug zu Aussagen hast du ja.
Und du kannst es halt alles nicht so rationalisieren, wie wir Erwachsene das machen, ne?
Ja.
Und dir dann irgendwie so Gefühle, die du vielleicht hast und irgendwie intuitive Gedanken, die hochkommen, sprichst du dir halt nicht ab, sondern lässt sie halt zu.
Ja.
Ja, und dann steht bei Kindern, können die halt ihre eigene Familie aufstellen mit irgendwie Kindern, die vielleicht nie geboren wurden und trotzdem im Mutterleib vorhanden waren.
Ja.
Da hätte ich nämlich auch eine Frage zu. War das bei euch systemisch schon mal Thema? Irgendwie so Thema Zwilling, Thema Abgang, Thema?
Ja, definitiv. Also ich hätte eigentlich, ich sage immer, ich hätte noch einen großen Bruder, den ersten sozusagen. Eigentlich wären wir 4. Und das, ich glaube, es waren wenige Wochen nur, es hatte meine Mutter mir erzählt, dass das Kind eben nach wenigen Wochen abgegangen ist, auf eine sehr unschöne Art und Weise. Und ich bin mir aber irgendwie sicher, es ist ein Bruder.
Mhm. Ja.
Und hatte das eben systemisch auch schon aufgestellt. Und das ist echt auch so ein bisschen ein Thema gewesen, warum bist du nicht da und ich bin da? Mhm. Ja, auch Thema Schuld ist ja auch immer ein großes Ding, gerade bei sowas. Und zusätzlich kam auch eben noch bei meiner Schwester ein Zwillingskind, was wahrscheinlich im Bauch abgegangen ist.
Mhm. Wie habt ihr das rausgefunden?
Das hat meine Mutter selber in ihrem Prozess, sage ich mal, so bearbeitet. Da habe ich jetzt nie hingeschaut, aber das sind so Dinge, die eben als Info mir vorliegen, sage ich mal. Und ja, das klingt immer so ein bisschen huibui, verrückt, aber eigentlich spürt man dann in so einem Moment schon,
ob es halt passt oder nicht, genau. Ne, ob man da mit in Resonanz geht.
Das war ganz witzig. Wir hatten das Thema letztens gerade und dann hattest du ja auch gemeint, dass wenn wir im Mutterleib unserer Mütter waren und unsere Mama quasi bei ihrer Mutter, also dann waren wir da auch schon angelegt als Eizellen. So erklärt sich, also für mich total logisch, diese transgenerationale Geschichte. Das heißt, als die vorherigen Geschwister, die dann doch nicht zur Welt gekommen worden sind, ist das ein Satz?
Ich weiß, zur Welt gebracht worden sind.
Genau. Ja. Warst du ja energetisch auch schon da.
Ja.
Und deswegen kannst du das so nachempfinden und hast eine Idee davon. Und das finde ich total.
Ja, und auch auf minimal zellulärer Ebene, ja.
Ja, ja.
Ja, und da wäre ja auch schon öfter festgestellt, dass, dass das halt total wichtig ist, was da so vorher war oder was auch, ich meine, das ist ja euer Fachgebiet, was vor der Geburt so alles auch passiert. Und
aber dass bei dir irgendwie ein Abgang war gleichzeitig, das war jetzt nie Thema, oder? Also
bei
ganz
mir nicht
viel
mehr.
Von so Symptomen, die du beschreibst, gerade dieses, also klar kann das auch alles irgendwie mit anderen Dingen noch zusammenhängen und es kommen ja nun ganz viele Faktoren dazu, die du jetzt auch gerade schon genannt hast, mit Geschwistern, die halt schon abgegangen sind, etc. Mhm. Aber so diese irgendwie nicht ins Leben starten wollen so richtig oder aus dem Leben wieder schwinden wollen, ständig irgendwie Verluste erleben, immer und immer wieder, also sei es jetzt in, also auch systemisch in einfachen Partnerschaften, in Freundschaften vielleicht, in jeglicher Beziehung. Das sagen auf jeden Fall immer auch sehr viele Menschen, die halt einen abgegangenen Zwilling zum Beispiel haben, dass sie da halt immer wieder sich reinbegeben.
Irgendwie. Ja, bei mir war ja auch das Thema Fruchtblase. Ja, ich wollte ja nicht.
Was war da?
Ach, meine Fruchtblase, also meine Fruchtblase. Mein Häuschen.
In der du dich bewegt hast, in dein Zimmer.
Hatte sehr dicke Wände.
Stimmt.
Und musste dann auch aufgemacht werden. Also ich hätte das selbst nicht geschafft. Wo ich aber auch ja wieder mich frage, es werden ja auch Kinder mit oder in der Fruchtblase geboren, wie man es sagt.
Ja.
Genau. Und das wäre ja eigentlich an sich auch eine Option gewesen, die ja nicht mal irgendwie schädlich oder so ist, wenn ich jetzt richtig liege. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber.
Es sind sogar Glückskinder, die mit der Fruchtblase
die
geboren
die Glückshaube.
Haben.
Ah, also sollte so ich ein Glückskind sein.
Ja. Hättest du werden können, ja.
Und ich wurde aufgeschnitten.
Quasi.
Ja, ne.
Du doch nicht.
So. Ja, witzig, aber sehr, sehr metaphorisch auf jeden Fall. Ja, weil bei meiner Schwester zum Beispiel und bei meinem Bruder war es ganz anders. Da war der behandelnde Arzt ein nicht so toller Arzt, der in Urlaub wollte und nachgeholfen hat, dass die Wehen kommen. Und dadurch war das natürlich alles total stressig. Also die ganze Geburt war wahrscheinlich für meine Geschwister auch sehr stressig. Also jeweils. Ne? Und meine Schwester zum Beispiel hat auch gesundheitlich als Kind gerade viele Themen gehabt, Operationen gehabt, unter anderem an den Augen auch oder am Auge. Ja, und das war schon, ist schon ein Unterschied. Und meine Mutter hat mir auch gesagt, meine Schwangerschaft war sehr entspannt. Es war alles schön, ihr ging es super. Und da habe ich manchmal auch so das Gefühl, vielleicht habe ich auch im Bauch schon eine gewisse Verantwortung übernommen. Weil das immer alles war, was sie so erzählt hat. Das war alles toll, die war sogar Skifahren mit mir im Bauch. Also natürlich langsam. Jetzt nicht die schwarzen Bissen runter. Nee, aber es war alles irgendwie voll anders als bei meinen Geschwistern. Und ich war auch das einzige eigentlich nicht geplante Kind. Also ich war eigentlich nicht angedacht. Und meine Eltern wollten eigentlich nämlich wieder zurückziehen nach Bayern, wo meine Familie ursprünglich herkommt. Aber die hatten aufgrund eines Jobangebots eben in Wernigerode sich da angesiedelt gehabt. Und meine Geschwister sind auch alle in Bayern geboren. Also ich bin der einzige Ossi. sozusagen. Ja, und das ist schon irgendwie, als hätte sich da was verändert, so ein bisschen.
Mhm. Ging es dir, nachdem du systemisch dich einsortieren konntest, anders? Besser?
Ja. Also ich würde sagen, es ist natürlich, also systemisch zu arbeiten macht ganz viele Türen auf, die man vielleicht auch nicht öffnen wollte. Aber man merkt irgendwie, dass man, ja, es erleichtert einfach. Wenn man lernt sich besser kennen, man lernt irgendwie sein Umfeld auch besser kennen und einschätzen und man findet irgendwie, also es klingt immer so esoterisch, aber man findet halt mehr zu sich selbst und das ist ja auch so.
Man findet auch so die größeren Zusammenhänge auch.
Ja, genau. Und auch zu verstehen, okay, meine ganze Frauenlinie nach hinten, das waren alles irgendwie Frauen, die irgendwas mitgebracht haben und irgendwann ist das Paket wahrscheinlich zu groß. Und meine Familie sind auch alles Bauern gewesen ganz früher. Und da gab es ja auch diese creepy Situation in der systemischen Therapie, dass ich eigentlich für Aufstellungen wählt man quasi eine Person aus für jede Person, die man aufstellt. Und ich wollte einen Mann auswählen für eine Frau meiner Frauenlinie. Und dann hatte mein Therapeut erst gesagt, naja, vielleicht nehmen wir doch eine Frau, weil, ne? Und dann hatte genau die Person, die sich da hingestellt hat, aber gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Riesenhände. Und ich habe das Gefühl, ich fühle mich voll männlich. Ja, und ich fühle mich wie eine Bäuerin. Und ich saß da und dachte mir, ja, sind auch alles Bauern gewesen, konnte aber in dem Moment keiner wissen. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen spooky.
Das ist so spannend.
Krass.
Aber ja, es passiert halt. Und es hat irgendwie dadurch auch, ja, das kann halt keiner faken, sag ich mal. Das ist schon echt was ganz Besonderes.
Weil die Personen, die da in dem Moment mit teilnehmen, also quasi ja Stellvertreter dann für deine Rollen sind sozusagen, die haben ja auch keine Vorahnung. Also es ist ja jetzt nicht genau, so, als würden die irgendwas über deine Geschichte wissen.
Nö.
Und trotzdem, genau.
Also ich habe die das erste Mal gesehen an dem Tag und man bespricht da ja vorher auch nicht viel. Und da habe ich eben wieder gemerkt, okay, es ist so sau wichtig, einfach in sich reinzuhorchen und wirklich dem nachzugehen, was der Bauch einem sagt. Und ich glaube, das lernt man halt generell in Therapie natürlich, aber wie wir auch schon oft besprochen hatten, unser System ist ja in manchen Hinsichten nicht so ganz ausgefuchst. Unser Gesundheitssystem, gerade was Therapie angeht, da kann ich auf jeden Fall aus jahrelanger Erfahrung auch davon sprechen, dass jeder Mensch anders ist und jeder Mensch braucht auch eine andere Form von Therapie und jedem hilft was anderes. Ne? Und da kann man eigentlich nicht so einen Weg einschlagen und sagen, das ist jetzt die Therapie oder hier, wir haben keine Therapieplätze und jetzt machst du einfach die oder die Therapie, weil da ist noch ein Platz frei. Das hilft eben nicht jedem. Und so war es ja bei mir letztendlich auch, sage ich mal, in meiner Story. Ich habe zuerst, ich muss gerade mal zurückdenken, es waren so viele Therapien.
Ja, du hast echt schon viel durch, ja.
Ja, aber das ist auch, hat auch was Gutes. Ne? Es hat immer zwei Seiten, weil ich habe alles irgendwie so ein bisschen mal gesehen. Als Praktikum wird es mir leider nicht angerechnet. Dann hätte ich meinen Bachelor schon dreimal. Nee, ich glaube, es war eine Verhaltenstherapie. Nee, es war ganz am Anfang eine Tiefenpsychologie. Da rollen sich mir jetzt so ein bisschen die Zehennägel hoch heutzutage, zumindest in manchen Punkten.
Wie alt warst du da, als du angefangen hast?
Das war dann da, wo ich eben, nachdem ich gemerkt habe, okay, Thema Selbstverletzung, das ist schwierig, ich muss da jetzt echt einen Weg finden, habe ich 2019, meine ich, war es, habe ich da angefangen. Oder 2019, weil 2018 bin ich nach Berlin gezogen. Ja, und 19 war es dann schon so weit, dass ich mir dachte, ja, jetzt geht's los. Und habe dann da in Wernigerode angefangen und das war nicht so meins. Wie gesagt, ich denke, jeder findet da sein Ding und es gibt sicherlich Menschen, die mit Tiefenpsychologie super zurechtkommen und denen das voll gut hilft. Bei mir war es leider nicht so, weil ich eben den Zugang gar nicht so hatte zu mir. Ne? Und dann habe ich eine Verhaltenstherapie angefangen, die habe ich auch lange gemacht, um dann aber zu dem Schluss zu kommen, dass mir gesagt wurde, vielleicht Frührente. Und da war ich aber dann, glaube ich, 23 oder 24.
Scheiße. Ja, wir können hier leider nichts mehr machen.
Ja, da komme ich wieder zum Thema Hashimoto und auch Hormonsystem. Es ist nicht einmal einer auf die Idee gekommen zu sagen, wir testen jetzt mal die Schilddrüse richtig. Also beim Hausarzt, klar, man macht mal die Werte. Ich war auch zwischendrin einmal stationär für einen Monat in einer sehr, sehr schönen Klinik an sich. Aber nach einem Monat hat die Versicherung nicht mehr gezahlt, wie es halt immer so ist. Ja, und dann bin ich da eigentlich wieder reingefallen in diesen Modus. Habe mich aber weiter gekümmert.
Was für Werte haben Sie denn beim Hausarzt getestet? Den normalen TSH-Wert, also alles drumherum natürlich nicht.
Ich denke mal, ja. Ich habe tatsächlich die Werte auch heute von meinen Schilddrüsentests nicht vorliegen.
Es nervt mich richtig.
Mich auch.
Dass man solche Werte nicht automatisch ausgehändigt bekommt.
Ja.
In welcher Form auch immer. Überall ist, weiß ich nicht, kannst du per E-Mail verschicken, per Fax, per WhatsApp, per keine Ahnung, und dann tun die immer so, nee, ist schon alles in Ordnung. Ich hätte trotzdem gern die Werte. Wozu denn?
Können sie eh nichts mit anfangen.
Genau.
Ja. Hä? Sie sind doch blöd.
Ich will die trotzdem
Arzt
haben.
Oder ich?
Ja.
Ja, eine Patientin von mir hat letztens gerade gesagt, sie möchte gerne nicht nur den TSH-Wert getestet haben, sondern T4, T3 und so weiter. Und dann am besten noch Selen und Jod und Eisen und hier und da. Dann sagte die Arzthelferin nein. Sagt sie, aber warum denn nicht?
Ah.
Ja, sie können doch eh nichts damit anfangen. Ich möchte die trotzdem haben, die Werte.
Ja,
das können Sie dann erfragen. Das können Sie dann erfragen, wenn Sie in der Auswertung sind. Der Arzt bestimmt, wer was hier bekommt dann an Werten und wer nicht. Und dann dachte ich so, alter Schwede, ey. Ja, genau.
Ärztliche Ignoranz. Auch ein Thema für einen Podcast. Mhm. Für eine neue Folge.
Mhm.
Oder für einen ganzen Podcast.
Mhm. Nur Leute. Den müssen wir dann aber Küchentisch nennen oder so.
Ja.
Fliesentisch. Ostdeutschland. Die Ärzte hier, die wollen gar nicht helfen.
Oh Gott.
Genau, und wer hat mir denn das danach erzählt? Ich hatte mich darüber natürlich wie immer aufgeregt, weil ich das so ungerecht finde.
Weil es auch super ungerecht ist.
Ja, und irgendwer erzählte mir denn danach, ich will dieses Ost-West-Thema gar nicht aufmachen, aber war denn, ich glaube, in Braunschweig oder so, und da wurde dann auch gesagt, hey, na klar, natürlich testen wir jetzt erstmal alle Werte, aber ich muss doch wissen, worum es hier geht und was eigentlich Phase ist. Und wunderte sich auch, warum das nicht, es geht letzten Endes wohl um Geld.
Ist auch so. Also mich kotzt das Thema auch an. Ich meine, ich bin 2000 geboren, ich habe das gar nicht mitbekommen und trotzdem ist es irgendwie so in aller Munde, weil es halt auch leider immer noch so ist. Ne? Also auch gerade zum Beispiel Thema ADHS, spezifische Diagnosen, die jetzt rauskommen. Es gibt hier keine ADHS-Beratung im Sinne von psychotherapeutischer Betreuung. Gibt es einfach nicht. Gibt's nicht.
Hier im Osten meinst du?
Ja, also sicherlich vereinzelt, aber wenn man jetzt, na klar, Berlin ist halt der Hotspot, ne? Da kann man sowas eher finden, aber ich finde es total traurig, dass man dann nicht mal vielleicht ein Online-Angebot macht, ne? Weil gerade Menschen, die eben neurodivers sind, und ich bin der Meinung, wir liegen natürlich alle irgendwo auf dem Spektrum, deswegen heißt es ja Spektrum.
Mhm. Das denke ich auch.
Ja, und jeder hat irgendwie so ein bisschen seine Richtung halt. Und es ist ja auch, sonst wären wir ja nicht so bunt, wie wir sind.
Mhm.
Aber dass das dann als Krankheit abgestuft wird, das als ein Krankheitsbild und alle ADHSler sind gleich. Und das finde ich halt schwierig. Also,
und auch da haben wir dann, steht immer so die Symptombehandlung auch wieder im Vordergrund. Ne? Erstmal so dieses Einkategorisieren, dann hast du einmal deine ADHS-Diagnose, aber dann eben nochmal organisch zu gucken und abzutesten, da auf die Idee kommt dann keiner, wie du schon gesagt hast.
Eine Verhaltenstherapie machen, die aber nicht auf ADHS spezialisiert ist.
Ja, überhaupt nicht. Und das kompensiert ja auch immer nur. Also bei einem komplett überforderten Nervensystem, ja, klar, kannst du noch mehr trainieren, dass du halt weniger überfordert bist, aber am Ende bist du es halt trotzdem, aber kannst es besser kompensieren.
Ja, na und am Ende des Tages, so traurig das halt ist, ich denke mal, man ist ja auch irgendwo eine Einnahmequelle, ne? Sprich Pharma und so weiter. Wie viele Menschen ich schon kennengelernt habe, ob es jetzt, also ich war insgesamt zweimal stationär und egal, mit wem ich gesprochen habe, es gab eigentlich niemanden, der gesagt hat, oh, ich bin medikamentenfrei, mir geht so viel besser. Mhm. Sondern mir geht so viel besser, aber ich bin halt, ja, ich nehme halt Medikamente, aber wenn das quasi der Schlüssel zum Glück ist mein Leben lang, dann mache ich das halt.
Mhm.
Und wenn ich damit keine Kinder bekommen kann, dann ist das halt so, aber ich möchte mich nie wieder so schlecht fühlen.
Ja.
Und das ist ja eigentlich schon traurig, weil der Körper funktioniert ja.
Ja.
Bloß ich glaube, in unserer Gesellschaft, die so laut ist, wo so viel ist, so viel Anforderungen, so viel Stress, das ist ja ein Dauerzustand. Ne? Auch wieder zurück zum Thema Mama werden, Mama sein. Ja, dieser Grundstress ist irgendwie da. Und das merken natürlich die Kinder vor allem. Und obwohl auch Kinder in Therapie vielleicht Dinge nicht ganz so benennen können, glaube ich trotzdem, dass Kinder noch irgendwo gesünder funktionieren als Erwachsene teilweise.
Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Kinder
echt?
Benennen es viel deutlicher. Wir hören nur nicht richtig hin. Wir Erwachsenen hören nicht richtig hin. Da sind wir wieder bei unserem Wochenthema. Wir erklären uns Gefühle und hören nicht richtig hin und spüren auch nicht rein. Also wie oft ich manchmal da sitze und ich bin selbst auch in diese Falle getreten, um Gottes Willen. Ne? Also ich saß auch irgendwann da und dann hieß es, dann hören Sie doch mal, was Ihre Tochter sagt. Und ich dachte so, oh stimmt. Und das war so ein wirklich in meinem Denken totaler Wendepunkt. Und ja, sie sagen es ganz klar, ganz deutlich, mit ganz klaren Worten, mit ganz klaren körperlichen Gestik, Mimik etc. pp. Wir hören nur nicht hin, weil wir uns das irgendwie anders erklären, weil wir es verrationalisieren, ja, weil wir das einkategorisieren in irgendwelche Glaubenssätze, die uns geprägt haben. Und dann übersehen wir und überhören wir das. Und manchmal ist es ganz gut, wenn man dann jemanden an seiner Seite hat oder ein Systembrett, um den Blickwinkel einfach mal zu verändern und zu sagen, ah, stimmt.
Ja. Im Grunde ist Spielen ja auch ein System mit, oder nicht?
Ja, ja. Du spielst auch nur. Mit Wahnsinn. Kindern machst du Systembrett und dann die spielen auf dem Brett. Und was sie da spielen, das ist letzten Endes systemisch. Es ist immer systemisch. Ich hatte letztens, habe ich gestern gerade erzählt, eine wahnsinnig schöne Therapie mit zwei Kindern. Und eher so eine Psychomotorik-Einheit, wo es um eine Höhle ging und der kleine Junge saß mit dem anderen Jungen in dieser Höhle und die mussten durch einen Tunnel rauskrabbeln, der ganz, ganz eng war. Man könnte jetzt sagen, eine Gebärmutter und ein Geburtskanal.
Darauf war es schon ausgelegt.
Darauf war es schon ausgelegt.
Es sollte eine Gebärmutter darstellen.
Aber so, es wurde nicht so, ich habe das jetzt nicht so angekündigt. Ne?
Also ja. Heute krabbeln wir in die Gebärmutter und wieder raus.
Aber das war so schön. Weil,
was machst du so in der Ergo?
Waren die beiden Kinder da drin. Und dann ging der eine Junge raus, krabbelte durch den Tunnel raus und der andere sagte, oh nein, komm wieder zurück. Und dann sagte der Junge, der draußen war, nö, ich will nicht. Und er so hat mich dann gerufen, und Christine, und ich bin so einsam, ich bin so allein, ich traue mich jetzt hier nicht raus, was soll ich dann machen und hier und da. Und dann musste ich quasi ans Ende von diesem Tunnel und musste sagen, komm raus, du schaffst das schon. Ne? Und dann kam er dann raus und weinte und krabbelte auch so auf meinen Schoß. Und ich sage, was ist denn los? Warum warst du denn jetzt so alleine? Ja, der andere Junge, ich werde nicht die Namen nennen, ist einfach rausgegangen, ohne Bescheid zu sagen. Pass auf, ich dann so zu ihm, ich sage, zu dem anderen Jungen, sag, könnt ihr noch mal reinkrabbeln und vielleicht sagst du beim nächsten Mal, dass du gehst. Beide, oh ja, cool. Alle haben wieder reingekrabbelt und dann spielen dann da drin und dann wirklich kurz Moment später sagt dann der besagte, zuerst rausgekrabbelte Junge, schwierig, sagte dann, mach dir keine Gedanken, du darfst gerne noch hier drin bleiben, ich gehe schon mal raus. Ging raus und dann sagte der Junge, der drin geblieben ist, kannst du vorne den Ball wieder in den Tunnel, also den Tunnel wieder zumachen? Machte er dann auch zu und dann habe ich gesehen, durch den Tunnel kam der zweite Junge ganz langsam rausgekrabbelt und hat, als er rauskam, tief durchgeatmet und meinte, das war schön. Und ich dachte, das heißt, da, ich bin natürlich in meiner Welt mit Gebärmutter und Geburtskanal. Und das ist Systemik. Das ist letzten Endes Systemik und ich muss unbedingt mit der Mutter nochmal reden, was dann nochmal, also so ganz klar ist aus dem Anamnesegespräch in meinen Aufzeichnungen jetzt nichts gewesen, aber ich will da unbedingt nochmal nachhaken. Ich habe auch einen Termin nächste Woche mit dir, telefonieren wir zusammen.
Spannend, ja.
Mega spannend, ich fand das so krass. Ja, wer weiß, ob da nicht so ein Thema ist, auf welcher Ebene auch immer, ja, aber das ist Systemik-Spiel, ja.
Ja, also ich finde das auch total spannend, was da so passiert. Und ich finde, das Schönste daran ist ja eigentlich, man muss sich gar nicht anstrengen. Das ist, glaube ich, das, was ich an Systemik so mag. Es kommt einfach von alleine.
Mhm.
Also man gibt natürlich irgendwo einen Impuls, auch am besten halt ein Therapeut, der sich damit eben schon gut auskennt. Und was ich eben auch immer wahrnehme, ist, es ist halt immer ein wertungsfreier Raum.
Mhm,
und ich finde, den findet man in, ich sag jetzt mal, normaler, in Anführungsstrichen, Psychotherapie seltener, weil da immer eine Hierarchie ist. Das ist ja auch das, was wir im Studium lernen.
Total spannend, dass du das sagst.
Ja, es ist ja nur mein Eindruck, ne?
Ja.
Aber ich sitze ja nun so ein bisschen an der Quelle von dem, was auch angehende TherapeutInnen lernen.
Mhm.
Und da ist halt immer noch was dabei, wie man darf von sich selbst als TherapeutIn nichts preisgeben, zum Beispiel. Ne? Mhm. Man muss irgendwie so eine leere Fläche sein, ne? Stichwort Freud.
Mhm.
Boah, Staub.
Ja,
und da hängt noch so viel Altes mit drin, was eigentlich gar nicht funktionieren kann, weil wir Menschen ja auch Lebewesen sind, die ganz viel wahrnehmen. Und wenn da eben jemand vor einem sitzt, wo man schon das Gefühl hat, boah, die Person ist voll angespannt und dann spricht man es vielleicht sogar an, wenn man sich das traut und reflektiert es als Patientin, sag ich mal. Und dann kommt von der Gegenseite eben, nee, das ist nicht meine Aufgabe oder so, aber
du merkst es ja trotzdem.
Genau. Und das fällt mir auch voll schwer, nach diesem Kodex, sage ich mal, mich zu verhalten. Also auch, ob es jetzt in Praktika war. Ne? Also ich habe im Kinderheim Praktikum gemacht. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Oder auch im Krankenhaus bei den Psychologen. Und das ist immer so ein Machtgefälle. Und das finde ich total komisch, weil das ja eigentlich, wenn man sich helfen möchte, gegenseitig gar nicht unbedingt förderlich ist. Ne? Mhm. Und gerade bei Kindern kann ich mir das eben auch vorstellen, weil es sind nun mal erwachsene Personen, die als Therapeutin arbeiten und dann kommt ein Kind und denkt sich, warum fühlt sich das jetzt an wie in der Schule?
Ja.
Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen damit. Ich weiß nicht, es gibt natürlich auch andere Beispiele sicherlich. Aber das ist so im Kern das, was so ein bisschen schwierig für mich dann immer zu verstehen war. Und dann bin ich in die Systemische selber gegangen, sage ich mal. Und das ist ja nicht mal ein Studium notwendig dafür. Und das war einfach ganz anders. Das war einfach ein Raum, den man füllen konnte mit dem, was man selber ist. Und nicht ein Raum, wo nach 45 Minuten das Handy klingelt und man sagt, so,
tschüssi,
den Rest heben wir uns für nächste Woche auf. Ich muss jetzt leider das Gespräch beenden. Und ich dachte mir, ich habe gerade erst angefangen, mich zu öffnen. Das ist auch wirklich ein Phänomen, das zum Ende so einer Stunde, wenn quasi die Zeit knapp wird, weil es ja bemessen ist, die Leute erst so die Bänger auf den Tisch schauen, sag ich mal. Also ja, auch im Krankenhaus, als ich da ein Gespräch mit einer älteren Frau hatte, wir waren da eben auf der Geriatrie viel unterwegs, fand ich auch super, weil die Menschen haben halt auch viel Redebedarf, auch wenn es nichts Konkretes ist. Ne? Aber ich habe da die wirklich schönsten, traurigsten, spannendsten Geschichten gehört übers Leben von Menschen, die halt vielleicht schon am Ende des Lebens standen und ja, hab denen einfach zugehört irgendwie. Ne? Und da wusste ja niemand über irgendein Machtgefälle.
Mhm.
Ich sag mal, denen war das relativ wurscht. Ich saß halt da und hab zugehört.
Ja.
Und das reicht ja manchmal auch schon in so einem Fall. Aber da habe ich eben auch wieder gemerkt, und dann musste ich halt gehen nach 50 Minuten. Das war ja auch das, was wir da teilweise üben sollten. Und dann unterbrich mal eine Person, die eben vor 5 Minuten angefangen hat, nachdem sie irgendwie 45 Minuten über ihr Mittagessen geredet hat, fängt sie an zu sagen, ja, und seit mein Mann nicht mehr ist, sehe ich keinen Sinn mehr im Leben. Und
gut,
dann mach mal
tschüssi.
Und dann mach mal in den letzten 10 Minuten da was draus.
Ja, voll, das ist super.
Ja, und ich bin dann auch teilweise sitzen geblieben.
Ja.
Obwohl es länger war als das, was ich angerechnet kriege, weil ich mir dachte, ich kann jetzt nicht gehen.
Ja.
Und dann wurde uns gesagt, das ist eine schlechte Eigenschaft, man kann sich nicht abgrenzen und so sollte man kein Therapeut werden. Und das finde ich so schwierig. Trigger.
Ja,
ganz schwierig. Ganz schwierig. Und das ist dieses, da geht es halt nicht um den Mensch, der da wirklich sitzt. Man plant eigentlich schon die nächste Sitzung.
Ja.
Und auch die Therapeutinnen sind halt gestresst ohne Ende.
Und das hat in dem Moment für mich auch nichts mit Abgrenzung, also nichts mit gesunder Abgrenzung zu tun.
Nee.
Also
irgendwie nicht.
Das ist ja nicht deine, weil das ist ja nicht aus deinem persönlichen inneren Wunsch entspringt. Also wäre das ja eine Grenzüberschreitung für dich persönlich, dann ist das ja was anderes, ob du dich da abgrenzen kannst oder nicht. Aber nur weil irgendeine Uhr dir irgendwas vorgibt wegen irgendwelchen, keine Ahnung, Strukturen, in denen du mal irgendwie wirtschaftlich laufen musst.
Ja, und das macht es ja auch irgendwie kaputt. Ne? Man baut ja ein Vertrauen auf, man öffnet sich, man spricht mit der Person. Mal davon abgesehen, dass ich der Meinung bin, 45 bis 50 Minuten sind viel zu wenig Zeit für eine Sitzung. Es gibt sicherlich Leute, die da auch sagen, nee, 50 Minuten und mehr möchte ich auch gar nicht. Aber wie gesagt, man ist halt unterschiedlich und das passt dann halt nicht in ein System, wo es für alle gleich geschnitten wird.
Mhm.
Ja, und gerade Körpertherapie hat mir ganz viel geholfen zu verstehen, man muss auch nicht immer alles aussprechen.
Ja.
Das macht es manchmal nur schlimmer, wenn man sich an Dinge so zwanghaft erinnern möchte, weil man eine Gesprächstherapie führt und sagt, ja, wie ging es Ihnen denn damals? Also ich habe viele Gefühle viel mehr ausleben können in der Körpertherapie.
Ja.
Ja.
Weil man es da auch nicht so rationalisiert. Also da hast du ja einen ganz anderen Zugang einfach dazu.
Es kommt
du musst
halt
ja dann
einfach.
Auch in der Verhaltenstherapie oder in der Gesprächstherapie oder wie auch immer, finde ich es auch immer schwierig. Also jedenfalls ging es mir so, als ich systemisch gearbeitet habe, mit mir, an mir. Ich kann die Gefühle dann gar nicht so beschreiben. Ich habe ein Körpergefühl, kann dann sagen, mir werden die Knie weich, ich werde flau im Magen. Also sowas kann ich gut beschreiben, aber ich kann dir dann nicht sagen, ich fühle mich dann auch mal so festgelegt auf das Gefühl. Wenn ich sage, ich fühle mich wütend, aber es gibt ja so Nuancen von Wut. Es gibt ja eine sehr aggressive Form von Wut. Es gibt eine sehr subtile Art von Wut. Also und ich kann das immer nicht ganz so genau auf den Punkt beschreiben mit Worten und eher mit dem Gefühl dann arbeiten. Also ich finde ja diese Bodenanker-Therapie, die du ja auch ganz häufig machst, Antonia, die finde ich wahnsinnig toll, weil man dann so ins Spüren reinkommt und es geht um nichts an. Der Kopf ist dann wirklich aus. Du fühlst einfach nur, was macht das hier mit mir, dieser Bodenanker? Und wo spüre ich das jetzt? Und dann gehst du da wieder rein oder gehst in das Gefühl raus, wie auch immer. Aber das finde ich viel intensiver und auch nachhaltiger, weil
total.
Kannst du vielleicht einmal mit deinen Worten beschreiben, weil wir haben ja auch schon einige Bodenanker gemacht, wie das für dich so ist, also wie du das so wahrnimmst, wie du das erklären würdest, zum Beispiel auch FreundInnen oder so, weil es ist ja wirklich Das ist auch wieder so ein spooky Ding irgendwie, was...
Ja.
Ja.
Also erklären. Huh.
Also ja, bei rationalisieren.
Also bei mir war es, wie gesagt, ich konnte nicht das Gefühl beschreiben. Ich konnte jetzt nicht sagen, ich fühle mich erheitert oder fröhlich oder beschwingt oder traurig oder was weiß ich, depressiv, sondern ich habe wirklich nur meinen Körper, das, was in meinem Körper ist, beschreiben können. Ich konnte auf nichts anderes zurückgreifen. Mein Kopf war wie leer. Also hatte keine Worte letzten Endes dafür.
Ja, ich finde, man muss auch eigentlich dafür nicht immer Worte finden müssen. Mhm. Ne? Nur weil der Mensch irgendwie so geprägt ist, dass man alles irgendwie dokumentieren und ausdrücken muss, sage ich mal. Ich finde, es ist ja zum Beispiel viel aussagekräftiger, wenn ein Mensch anfängt zu weinen. Und man kann sehen, wie weint die Person. Weint die wütend? Weint die fröhlich? Weint die traurig? Ne? Und wie beschreibt man das? Nur weil der Mensch irgendwie darauf geprägt ist, so alles zu kategorisieren am Ende des Tages. Aber es ist ja manchmal...
Macht Sicherheit.
Genau.
Kategorisieren macht Sicherheit.
Aber es schafft halt auch Grenzen irgendwo. Mhm. Oder es schließt vielleicht Mischbereiche aus, sage ich mal. Ne? Also, dass Dinge sich vermischen können, wie zum Beispiel, wenn ich sehe, jemand weint. Also, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, warum weint Mama? Also nicht mein Kind, ich habe kein Kind, aber...
Ja.
dann ist ja die erste Verbindung dazu, okay, die Person ist traurig. Und wenn die Person aber weint, weil sie eigentlich fröhlich ist, weil sie irgendwie vor Glück weint, sich über was besonders freut oder irgendwas bewegt sie tief, dann ist das ja schon wieder eine ganz andere Art Weinen. Und dass sich Dinge so mischen, dass man vielleicht manches gar nicht kategorisieren kann, auch wenn man es wollen würde. Weil ich habe auch schon Gefühlszustände gehabt, die hätte ich nicht beschreiben können, weil es viele Dinge gleichzeitig waren. Ne? Mhm. Eine Wut und gleichzeitig aber eine Erleichterung und gleichzeitig aber auch irgendwie Trauer, weil bestimmte Anspannung abgegangen ist von mir. Auch Thema neuronales Zittern. Neuronales Zittern?
Neurogenes.
Neurogenes Zittern. Fast. Genau. Praktiziere ich ja auch selber sehr gerne. Da kommen ja auch teilweise Emotionen hoch, die kann ich selber gar nicht zuordnen.
Aber ich glaube, du meintest keine Mischbereiche, sondern die Gleichzeitigkeit. Oder?
Ja.
Also,
ja,
oder sagen wir mal so, also ich nenne das immer Gleichzeitigkeit, also dieses, dass viele Gefühle auch gleichzeitig existieren dürfen. Bin aber der Meinung, dass es total wichtig ist, also im Sinne von Sicherheit. Ich komme aus der Kindertherapie und Kinder, die fühlen sich sicher, wenn sie etwas begreifen, beschreiben, benennen können. Also in allen Formen begreifen, auch in Form von Anfassen. So. Mhm. Ich kann mir jetzt mit diesem Mischbereich nicht ganz so...
Ich glaube, ich meinte damit schon, dass es natürlich gleichzeitig also eine Überlagerung ist, die sich anfühlt wie eine Mischung, die man nicht zuordnen kann.
Ja, ja, so. Okay, ja.
Musste ich es auch gerade für mich nochmal sortieren. Ne? Ja, weil gerade wenn man viel anschaut über eine gewisse Zeit, ich glaube dann, oder wenn man zum ersten Mal vielleicht wirklich spürt, was man eigentlich wirklich fühlt, dann ist das natürlich eine ganze Menge. Und dann kann sich das eben auch gemischt anfühlen, obwohl es eigentlich eine Überlagerung ist. Ja, doch. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Okay, gut. Jetzt zu deinem Bodenanker an Erfahrung. Hast du vielleicht ein Beispiel?
Zu den Bodenanker-Erfahrungen.
Ich gieße uns ganz kurz Wein ein, Leute. Denk mal drüber nach.
Pause.
Ich überlege gerade, Bodenanker, war das auch das, was wir gemacht hatten mit den Karten
mit den Zetteln,
auf dem Boden? Genau.
Ach so, Karten auf dem Boden auch.
Also mit denen, die du dann beschriftet hast quasi und wo ich nicht wusste. Okay, nee, ich hatte die Verbindung zum Begriff Bodenanker nämlich gar nicht im Kopf. Für mich ist das für mich ist das quasi auch, also es ist ja systemisches Arbeiten im Prinzip.
Ja,
ne? Genau, warte, Moment, ja.
Ich muss mir ein bisschen Wasser noch reingießen. Mir ist das zu stark.
Aber der ist gut. Den muss ich mal abfotografieren.
Mhm. Ich finde den auch richtig lecker.
Mittlerweile gibt es so viele tolle alkoholfreie Weine.
Nächster Kooperationspartner.
Ja, das stimmt allerdings. Omega-3 werden wir hier angeschrieben, aber alkoholfreien Wein. Und dafür das prosten wir uns jedes Mal.
Voll, ja. Einfach mal eine Mail hinschicken.
Weil die Leute auch hören. Die da. Nee,
aber wir könnten einfach mal eine Mail hinschicken.
Können wir machen. Jetzt eine Strategie. Vielleicht kriegen wir zumindest einen Sechserträger. Wenn schon keine Kohle, dann wenigstens Wein.
Dann ist aus Versehen doch der mit Alkohol. Aber wo waren wir stehen geblieben? Vielleicht Bodenanker nochmal erklären?
Ja.
Wenn man jetzt wirklich irgendwie konkrete Themen hat zum Beispiel. Ich merke jetzt bei dir, weiß ich nicht, es ist gerade irgendwie, du benennst irgendeine Unsicherheit wegen irgendwas oder schwankst zwischen zwei Entscheidungen zum Beispiel oder sowas. Und dann schreibst du diese potenziellen zwei Entscheidungen jeweils auf ein Blatt Papier. Also ich mache das dann in dem Moment. du weißt nicht, was da drauf steht. Also vielleicht weißt du nicht mal von den Entscheidungen, weil ich das jetzt nur im Gespräch rausgehört habe oder so. Es kann manchmal auch sein, dass du wirklich nichts von den Begriffen weißt, die da drauf stehen. Und ich lege dann dieses Blatt Papier umgedreht auf den Boden. Dann stellst du dich da drauf. Was passiert, Vera?
Ja, es passiert ganz viel. Und da muss man auch mal erstmal ordnen. Also je nachdem, um welches Thema es geht und wie emotional belagert das vielleicht ist.
Mhm.
Behaftet eher, aber manchmal auch belagert. versetzt man sich halt irgendwie so auf einer energetischen Ebene in ein Szenario oder vielleicht auch in etwas rein, was man noch gar nicht wahrnimmt, was aber wie auch immer seinen Weg in mein Nervensystem findet und dann reagiert ja mein Körper da irgendwie drauf.
Ja.
Und gruseligerweise auch immer so, dass man im Nachhinein sagt, boah,
logisch.
Ja, ja. Macht richtig Sinn, auch wenn ich es noch nicht wusste, was es ist, aber irgendwo vermittelst du als Therapeutin mir das ja auch. Na, weil du machst es ja aktiv, du bist ja mit mir im Raum, du schreibst es auf und legst es hin und ich weiß ja auch das Grundthema, um das es geht. Ja, und dann kann es sein, dass man sich da, dass man alles Mögliche wahrnimmt. Es kann Angst sein, es kann eine Leere sein, es können Körperempfindungen sein, Zittern, Schwitzen.
Wanken, kann irgendwie nach vorne, hinten, genau. Instabilität oder Stabilität oder so.
Ja, genau. Also es kann eigentlich alles sein.
Ja.
Alles, was irgendwie als Reaktion zu deuten ist.
Mhm.
Und ja, das passiert da basically, denke ich mal. Und
jo,
dann geht man damit, guckt man eben, okay, gibt es vielleicht noch was weiteres, was man hinlegt? Fehlt irgendwas? Ne? Das kommt ja auch oft vor, dass ich das Gefühl habe, boah, irgendwas fehlt einfach.
Mhm.
Erklären kann ich es nicht, aber es ist so. Es fühlt sich an, als wäre da ein Platz, der noch nicht besetzt ist. Und dann kann ja auch ich sagen, zum Beispiel, ich möchte das da noch hinlegen. Oder du sagst, okay, ich probiere was aus und legst noch was anderes dazu. Und das können ja auch Sachen wie Mut sein oder Ereignisse sein. Oder ja, das kann ja auch im Prinzip alles sein. Das ist ja das Schöne. Es kann halt alles sein.
Ja, und es ist halt super individuell auch in dem Moment, ne? Weil du halt so krass in dem Prozess bist dann, also Therapeut und Klient.
Und es ist ja auch anstrengend, ne? Also man merkt ja auch, der total. Körper arbeitet. Es kann auch sein, dass man irgendwie noch gar nicht zu einem Punkt gekommen ist, wo man sagt, jetzt habe ich voll die Entscheidung. Es geht ja auch nicht darum, immer was zu entscheiden oder einen Entschluss zu treffen oder etwas hundertprozentig rauszufinden, sondern irgendwie, ja, ist so ein bisschen wie Tarot legen. Man findet irgendwie eine Inspiration für sich selbst, für das, was man machen möchte. Oder man kriegt einen energetischen Anstoß, wie man mit manchen Themen jetzt umgeht.
Mhm.
Ich glaube, Leute, die sich damit noch nicht befasst haben, wissen wahrscheinlich gar nicht, wovon wir gerade sprechen.
Aber mir fällt gerade ein, als wir die Weiterbildung zum Systemik gemacht haben.
Wir haben das schon mal erzählt in einer Folge.
Genau, das hatten wir schon mal mit dem Geldthema, ne?
Mit dem Geldthema, mit deinem Kloß im Hals.
Ich muss dazu sagen, ich bin von Natur aus ein eher sehr skeptischer Typ.
Wenn man dir jetzt irgendwas so erzählt.
Genau, wenn man es mir erstmal so erzählt und wenn ich mir jetzt die Podcast-Folge anhöre, würde ich denken, was ist denn da falsch?
Ja.
Aber als wir bei dieser Weiterbildung waren, Shelgood hat es ganz toll erklärt mit irgendwelchen Energien und Quantenphysik und ist auch wurscht. Und er hat einfach, ich glaube, das Thema Gelb, auch Geld, umgedreht auf dem Zettel stehen gehabt. Und wir sollten entweder, wenn wir uns angezogen fühlen, einen Schritt auf ihn zumachen.
Genau, er stand quasi drauf. Also er war sozusagen personifizierter Bodenanker. Ja. Genau, er stand jetzt für das Thema Geld.
Wir waren 6, 7 Leute oder wie auch immer und dann, ich habe mich direkt angezogen gefühlt.
Oh, ich liebe das. Das ist ganz toll. Da muss ich näher ran.
Naja, Geld steht ja auch für Beziehung und Verbindung und Selbstwert. Und hatten
und
wir doch schon mal.
Und,
ja. Und ich bin halt hin und Antonia war so direkt zurück.
Ich in meinem Kommunistenhaus.
Und dann auch gleich so voll eklig. Und also auch gleich so, du hattest eine sehr extreme, körperliche
Reaktion. Ja,
ich dachte so,
stark drauf reagiert.
Ist eigentlich, finde ich, eine gute Geschichte hier.
Und in dem Moment, zu dem Zeitpunkt meines Lebens, war es ja auch, also war ja mein Umgang mit Geld, der war eigentlich auch schon immer ganz gut, aber ich war einfach auch überhaupt finanziell gar nicht gut aufgestellt, weil ich ja dann auch mit Kind allein
auch,
und irgendwie.
Selbstwert ja auch nicht. Also das ist die Wertigkeit.
Auch nicht. Ja, das stimmt, diese Wertigkeit plus dann eben, halt mit Unterhalt. Wir hatten ganz viele Unterhaltsthemen auch zu dem Zeitpunkt und das war so ein Hin und Her und es hat mir so Bauchschmerzen gemacht, dieses Thema. Und dann stand Checo da auf diesem Geld-Dings und ich, also niemand im Raum wusste das und ich dachte, nee, tschüss, ich gehe. Ich
verlasse das Zimmer. Macht ja auch voll Sinn, weil in dem Moment hätte das Geld ja nicht gelöst, was da eigentlich dahinter steckt.
Ja.
Nämlich die negativen Sachen. Ne? Das ist ja eher so ein Recall von Scheiße, da sind noch mehr Themen.
Total, auf jeden Fall.
Themen, die Geld auch nicht lösen kann, teilweise.
Ja, und da hatten wir ja ganz viel. Also er hat ja auf diversen Bodenankern gestanden.
Ja.
Oder auf diversen Gefühlen. Ich glaube, das waren die Gefühlsmonsterkarten, wo er drauf stand. Und wir sollten dann jeweils vor und zurück gehen. Und jeder hat sich anders angefühlt. Und das war für alle Personen im Raum ja auch unterschiedlich. Also es ist total spannend, wie das so abläuft, was da so passiert.
Wenn du das denn einmal gefühlt hast und dich darauf eingelassen hast, dann weiß man, wovon man spricht, wenn man auf dem Bodenanker stand.
Ja, aber Übertragung und was man so von anderen Leuten so aufnehmen kann, ne? Also die ganzen Themen, die man auch trägt für andere am Ende des Tages. Ne?
Und auch transgenerational wo wir da schon wieder sind.
Voll, deswegen ist das ja auch so eine Challenge für mich wahrscheinlich, weil ich von keine Ahnung wie viel Frauen jetzt mir denke, ich übernehme jetzt diesen Part von, ich kläre das jetzt, weil ich möchte nicht, dass mein Kind mich tragen muss. Und
aber weil du es auch kannst.
Ja, aber ich dachte auch schon oft, ich kann es gar nicht und ich schaff's nicht. Also das...
Wir erwachsen aus unseren Krisen.
Ja, und eine Sache muss ich auch noch sagen, die ich ein bisschen witzig finde, dass wir Menschen eigentlich ja aus einem totalen Spüren kommen. Ne? Also wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht, waren wir ja voll drauf angewiesen, zu spüren und dass man den Tiger eben nicht erst bemerkt, wenn er dann vor einem steht, sondern dass man vielleicht
so eine gesunde Intuition
genau, dass man sich denkt, oh, ich gehe jetzt besser in meine Hütte.
Irgendwas ist hier.
Irgendwas komisch. Ja. Das ist ja unser Ursprung, ne? Fühlen.
Ist total schön, dass du das sagst.
Und da kann ich gleich auch nochmal eine Connection zum Thema ADHS und Spektrum ziehen, weil ich das eigentlich ein bisschen anders sehe als die Medizin und die Psychiatrie, dass Menschen, die eben neurodivers sind, ich bin der Meinung, wir sind alle neurodivers, wir haben bloß verlernt zu fühlen. Wir haben einfach verlernt, auf uns zu hören, weil wir in einer Gesellschaft leben, die viel taktet, was eigentlich eine Sicherheit gegeben hat, Entwicklung, Forschung und so weiter. Aber ich glaube, da ist das Spüren voll hinten angeblieben. Ne? Und manche Menschen können das gar nicht.
Und haben da auch super große Widerstände. Also das erleben wir ja auch immer wieder in Therapien. Und das sind für mich auch auf jeden Fall die schwierigsten PatientInnen, die halt mit so großen Widerständen hier reinkommen und sich einfach auch nicht drauf einlassen können. Und ich werde das ganz häufig gefragt, wenn ich so erzähle, was ich so in meinem Job mache. Und dann erzähle ich irgendwas von Systemik und von Bodenankern. Und alle denken sich so, oh mein Gott, du Hexe. Und dann werde ich ganz oft gefragt, ja, aber da können sich doch nicht alle Leute drauf einlassen oder was? Da muss man aber schon dran glauben, damit das funktioniert. Und ich denke immer so, das hat jetzt nichts mit einem Placebo zu tun, aber du brauchst halt einfach ein Gespür für deinen eigenen Körper und irgendwie irgendeine Wahrnehmung auch von dir und darfst nicht so komplett abgeschottet sein und so abgegrenzt von dir selbst. Das ist natürlich wahr.
Ja, und ich glaube einfach, dass das voll verloren gegangen ist, auf sich selbst zu hören, auf andere zu hören. Die Gemeinschaft ist ja das Zentrum gewesen, schon immer eigentlich, ne? So, sag ich mal, Grundbedürfnisse, Maslow'sche Pyramide, um es mal ganz wissenschaftlich zu formulieren.
Ja.
Aber im Prinzip ist es ja so, ne? Wir brauchen Sicherheit, wir brauchen was zu essen, wir brauchen Zuneigung, wir wollen gehört werden. Und das ist, unsere Welt ist so laut, dass man sich ja teilweise selber dann eben schon gar nicht mehr hören kann. Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Und ich bin der Meinung, dass alles irgendwo mit Energie zu tun hat, ohne das auf eine esoterische Art zu meinen.
Und ich sage Physik.
Genau, wir müssen ja essen.
Physik. Physik ist es. Physik.
Physik. Ja, naja, wir müssen essen. Das ist Energie. Also deswegen sage ich auch bewusst keine Esoterik, weil es ja auch nochmal Spiritualität und Esoterik ist ja nochmal ein Unterschied. Aber ich bin halt der Meinung, dass alles irgendwie mit Energie zu tun hat. Weil auch jemand mit ADHS zum Beispiel extrem viel Energie haben kann. Oder ja, Menschen machen Sport, um Stress abzubauen. Stress ist Energie.
Gedanken sind Energie.
Ja, genau. Und man fühlt sich ja nicht ohne Grund ausgelaugt, wenn man viel denkt oder viel macht, egal wie. Und so sehe ich das halt, weil ich auch oft, also ich bin eigentlich katholisch. Aufgewachsen.
Bayern. Sind kommt deine Eltern.
Ja, und da ist auch das Thema Schuld ganz groß, na klar. Also in gerade Religionen und, sag ich mal, römisch-katholisch geprägte Szene, sage ich jetzt mal, da ist auch ganz viel mit Schuld, ne? Und ganz viel mit, man ist schuldbehaftet, man kommt auf die Welt und hat schon Schuld. Und das war auch wieder noch ein Thema für eine Folge. Mein Gott. Genau, ich weiß jetzt gar nicht genau, worauf ich damit hinaus wollte, aber einfach, dass für mich auch am Ende Glaube auch Energie ist oder Gott oder was auch immer man da sieht halt. Und der Mensch ist einfach nur irgendwie tottrampelt mit seinen Erklärungsversuchen, statt es einfach zu leben und zu genießen, dass wir Menschen sind.
Ja, wir hatten das jetzt diese Woche auch so oft, Christine und ich.
Mic drop.
Dieses Thema Rationalität und Emotionalität, dass das beides so wichtig und auch gleichwertig sein sollte. Erstmal vielleicht, naja. Ja, aber zumindest die Rationalität einfach so weit über die Emotionalität gehoben wird und als einziges Konstrukt irgendwie anerkannt wird. Und letzten Endes, ja, betrifft das genau das, was du gerade gesagt hast irgendwie. Das ist halt in allen Bereichen, Forschung, Medizin, auch innerhalb von Beziehungen, in Partnerschaften häufig, dass dann irgendwie die Emotionalität in Grund und Boden geredet wird und mit der Rationalität begründet werden will. Und irgendwie am Ende stehst du da und hast aber trotzdem einfach gar keine, also nicht mal nur eine Lösung, sondern einfach auch gar kein Verständnis füreinander mehr. Und das ist so.
Naja, weil aber die Gesellschaft rational geprägt ist. Du musst Leistung erbringen, du musst Ergebnisse liefern. Du bist nur etwas wert, wenn du eine Lösung hast, wenn du eine Idee von etwas hast, wenn du es greifen kannst, wie auch immer, benennen kannst und erklären kannst. Unsere Gesellschaft, unser System ist sehr männlich geprägt, sehr dominiert. Und dann fangen wir an bei den kleinen Jungs, die nicht fühlen dürfen. Denen wird das aberkannt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, das kennen wir alle, das Thema. Und so werden die kleinen Jungs zu erwachsenen Männern. Und dann wird natürlich die Frau, die vielleicht mehr die Gefühle leben durfte, das Mädchen.
Und auch tragen und musste auch tragen, für alle.
Ja, ja. Wird dann aber auch klein gehalten.
Und es wird ja auch als Schwäche gesehen. Ja. Also Emotionalität.
Als was?
Als Schwäche.
Als Schwäche, ja.
Frauen sind Hysterie, war ja, ja so dieser schöne Begriff.
War das nicht
damals.
Auch Freud?
War auch Freud.
Wollte gerade sagen, ne? Der
LG. Ja.
Nach der Uglich. Es gab schon auch echt, naja.
Also Freud ist
auch war nah an der Wahrheit auch dran, aber
dann doch nicht
dann
die Kurve gekriegt.
Doch nicht.
Leider doch eingeschissen.
Nee, das war aber auch Hysterie.
Ja, genau. Aber was ich total spannend finde, ist, was du vorhin meintest, dass, also es fängt schon früh an mit den Emotionen und ich erzähle auch ganz, ganz oft, bevor Kinder verstehen, Babys verstehen, was man ihnen sagt, kennen die dich schon auswendig. Die lesen mit der Geburt Mimik, Gestik und du kannst noch so viel sagen, mir geht es gut und in deinem Gesicht steht, nee, mir geht es gar nicht gut. Ich trage hier gerade die Arbeit noch auf den Schultern und Care-Arbeit und wenig Schlaf und hast du nicht gesehen. Das spüren die Kinder und diese Diskrepanz zwischen das, was man sagt und wie man fühlt, das schwingt bei Babys schon mit. Also ja. Nervensysteme kommunizieren in dem Fall und hält sie ja auch am Überleben. Deswegen ist das auch total wichtig. Ja, ja und dann wird sie ihn aberzogen. Ne?
Da war ja auch noch eine Nabelschnur dazwischen bis vor kurzem, sage ich mal, wenn das Kind geboren wurde. Und dann lässt man diese nicht ausbluten. Und dann wird das alles irgendwie abgekürzt und dann stehen da halt, ich weiß gar nicht, hatten wir darüber gesprochen, dass ja die Geburtsposition eigentlich auch gar nicht so gedacht ist, ne? Dass das eigentlich nur war, damit die Männer besser zu medizinischen Zwecken schauen können. Und eigentlich ist es total erschwerend für die Frau, weil sie ja in der Waagerechten das Kind rauspressen muss, obwohl die Schwerkraft
gegen Widerstand arbeitest.
Genau. Und ich, wollte ich mal kurz angeben, wurde zwischen zwei Gymnastikbällen geboren.
Ach ja. Das stimmt, ja. Ich glaube, das habe ich gehört. Ja,
das ja und das erzählt. Verrückte war, als meine Mutter mir das erzählt hat, war ich so, hä? Warum nicht im Liegen?
Wie normale Menschen.
Wie normale Menschen. Ja, und das fand ich irgendwie auch so krass, weil das ist ja so ein, das hat man halt im Kopf. Ne? Mhm. Das bekommt man mit auf den Weg irgendwie.
Auch
erst
so
ist es der Storch.
Bild.
Ja. Erst ist es der Storch und dann auf einmal der Gymnastikball. Ja, aber finde ich cool. Also da habe ich auch eine Bekannte, die ist, von der habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, Geburtshelferin, ist jetzt ausgewandert und ich sage jetzt nicht, wohin. Es ist schön warm dort auf jeden Fall. Ja, und der habe ich mich auch viel unterhalten. Das ist wirklich ein ganz männlich geprägtes System, ne? Und auch dadurch natürlich ein sehr unemotionales, selbst wenn es um psychologische Sachen geht. Und da habe ich auch mit Männern meine Erfahrungen gemacht, auch mit Frauen in dem Gesundheitssystem, aber dass es halt einfach schwieriger ist, mit denen über solche Dinge zu sprechen, auch wenn man sich denkt, oh, du hast doch echt mindestens 5 Jahre Psychologie studiert und die Ausbildung zum Therapeuten gemacht. Wie kann man immer noch so sein? Mhm. Also jetzt mal fies gesagt. Ja, also auch der zweite stationäre Aufenthalt, wo ich zum Beispiel war, da ist ganz, ganz viel schief gelaufen. Ne? Und da war auch unter anderem eine Belästigung durch einen Mitarbeiter und es wurde nichts dagegen unternommen. Also
hier gegenüber?
Ja. Mhm. Und da wurde im Nachhinein gesagt, ich habe jetzt quasi die Erlaubnis, mein Zimmer abzuschließen. Man muss auch vorweg sagen, ich habe Missbrauchserfahrungen nicht nur einmal in meinem Leben gemacht und das wussten die ja logischerweise, weil ich dort in Behandlung war, ne? Und
Ach du Scheiße.
Ja, die Person dort hat das, diese Grenzen überschritten und das war aber auch die Person, die mir mein Essen gebracht hat, sprich ich habe aufgehört zu essen, weil mein System sich dachte, jetzt kriege ich quasi von dieser verknüpften Person, die jetzt Grenzen überschreitet, kriege ich meine Nahrung und das ist bis heute ein Problem bei mir, dass ich mit dem Essen wirklich Schwierigkeiten habe und habe dann erstens, das war natürlich ein Mann und zweitens habe mich dann an den Klinikchef gewandt, der ja logischerweise auch ein Mann dann ist. Mhm. Und der hat gesagt, ja, das kann Ihnen aber draußen auch passieren. Und die Person arbeitet da bis heute. Ne? Und das waren wirklich schwierige Dinge, die da gesagt wurden. Ne? Sexuelle Anspielung und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das von einer Frau jetzt auch so gekommen wäre. Ne? Das ist natürlich auch mein Stereotyp im Kopf, aber ich... Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte ihm die Hölle heiß gemacht, ne? Ist nicht passiert. Und dann weiter.
Also halt, es müssen ja Konsequenzen darauf folgen. Das ist halt.
Ja, aber es ist nicht passiert.
Du gehst dahin und solltest einen Safe Space haben.
Bin tatsächlich fortgelaufen aus dieser Klinik.
Ja, na klar.
Also ich bin tatsächlich abgehauen.
Aber wenn dir auch nicht geholfen wird, natürlich flüchtest du dann und gehst dann. Also was bleibt dir auch gar nichts anderes übrig.
Genau. Und das war dann nämlich auch der Knackpunkt. Danach war ich zu Hause und mir ging es nicht so gut, logischerweise damit. Und dann bin ich hierher gekommen und tada, da sitzen zwei Frauen. Ja. Und auf einmal läuft's. Nein. Nee, ich habe aber auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Ne? Also wie gesagt, mein systemischer Therapeut zum Beispiel, der ist wirklich toll. Mit dem habe ich eben auch, wo ich am Anfang mir dachte, oh, soll ich jetzt Mann und so, ist mir irgendwie nix. Aber da bin ich mittlerweile auf einer Vertrauensbasis. Also es hat nicht nur mit dem Geschlecht zu tun, aber es hat leider oft damit zu tun. Und also das... Ja.
Und wie wichtig das auch ist, da einfach reguliert zu werden, weil ich das immer wieder merke, wenn Leute halt ohne Urvertrauen letzten Endes in eine Therapie kommen, weil das halt einfach, also mit Bindungstrauma, mit allen möglichen Traumatisierungen irgendwie im Gepäck, natürlich brauchen die einen Raum, wo sie halt auf eine authentische Person stoßen, die halt mit ihrem Nervensystem diese Person koreguliert.
Ja.
Also dich jetzt zum Beispiel in dem Fall.
Ja. Ich würde tatsächlich aber nochmal ganz kurz einschieben. Also nicht nur Menschen mit einem Bindungsthema, alle Menschen. Wenn ich irgendwo neu reinkomme, brauche ich authentische Leute.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Ich würde eben so sagen, Betonung auf Leute mit Bindungsproblematik brauchen es wahrscheinlich noch mehr.
Ja, für die Nachreifung auch einfach. Ja.
Wahrscheinlich können wir es so formulieren, weil das dann noch genauer gescannt wird.
Ja, und das aber auch eben für den Heilungsprozess. Nicht mal nur irgendwie, um kurz in dem Raum gesehen zu werden und sich sicher zu fühlen und dann ist es für die nächsten drei Male vielleicht okay, sondern auch einfach wirklich, ich kann nur in Heilung gehen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie reguliert werden auch von meinem Gegenüber. Und wenn ich halt so gar keine Resonanz auch bekomme, weil mein Gegenüber vielleicht einfach nicht wirklich authentisch ist oder mit seinen eigenen Themen gerade beschäftigt ist oder was weiß ich was, ein total dysreguliertes Nervensystem hat und die ganze Zeit im Kopf hat, oh Gott, ich muss mich abgrenzen. Ich weiß nicht, ob das dann so gut funktioniert, ehrlich gesagt.
Ja, und ich glaube einfach, die Berufsgruppe ist einfach gestresst.
Also es funktioniert einfach nicht. Ja, wenn du nicht in Resonanz mit deinem Gegenüber, nicht in Verbindung bist, dann kann auch keine Heilung geschehen. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger therapeutischer Punkt, der einfach immer mitspielen muss. Also,
ein Merksatz.
Ja.
Ja, ja und auch, also ich habe für mich, glaube ich, so gemerkt, bei Therapeuten, wenn die mit sich selbst einen Prozess durchgemacht haben, was man ja eigentlich in der Therapieausbildung auch tun sollte, / im Studium schon tun sollte, innerhalb von Seminaren und so weiter, dass man wenigstens ein bisschen sich selbst mal anschaut und reinhört. Man merkt, ob Leute das können oder nicht. Vor allem, wenn sie einem gegenüber sitzen und wenn man ein bisschen empfindlich ist und sich denkt, boah, irgendwie wirkt die Person heute so oder so. Ne? Gerade bei Menschen, die viel scannen, wie bei mir zum Beispiel, ne? Dass ich dann gleich merke, boah, heute ist irgendwas komisch oder die Therapeutin hat schlechte Laune und dann wird das aber überspielt. Mhm. Ich glaube, die therapeutische Aufgabe ist irgendwo wieder, wo wir bei Energie sind, Energie aufzunehmen und die aber abzugeben. Also wie so ein Katalysator, so stelle ich mir das immer vor. Ne? Zum Beispiel, ich hab ein Thema, ich gehe dahin und ich spreche das an und die Person nimmt es mir im Prinzip ab, diese negative Energie oder was für auch immer da von mir
teilt
geht.
Teilt es erstmal mit dir vielleicht auch einfach.
Genau, na, es ist ein Raum da, ich kann das aussprechen, aber die Person nimmt es eben nicht mit nach Hause, sondern sie gibt es, ich weiß nicht, wie ich das, Katalysator ist eigentlich so das beste Wort, aber es klingt ein bisschen schräg im Zusammenhang. Ja, genau, dass man es nicht annimmt, sondern dass man es nimmt und abgibt, sodass die Person dann eben Platz für neue Energie hat, die vielleicht besser ist oder die für die man integrieren kann, Lösungsstrategien, was auch immer. Mhm. Ja, und da ist eben der Punkt wieder, als Therapeut kann man das oder lässt man es abprallen und dann bekommt die Person das irgendwie wieder zurück energetisch. Mhm. Hui bui schon wieder, aber.
Fühlt sich dann aber halt damit auch allein gelassen.
Ja, genau. Ich finde, man merkt es auch, wenn man mit wem spricht, ob die Person das ablehnt, abstößt. Und das ist die Haltung, die man eigentlich aber leider auch im Studium oft gelehrt bekommt, dass man eben eine Wand sein muss. Und das finde ich schwierig.
Mhm. Ja, bist du halt auch einfach nicht.
Weil dann kriegt man es zurück als Patientin oder als Patient. Und das kann ich ja wirklich mal sagen jetzt auch, dass ich hier wirklich den Raum habe in der Praxis, dass ich hier das Gefühl habe, hier ist jemand, der hört mir wirklich gerne zu und kann das aber auch wieder abgeben und nimmt das nicht mit nach Hause. Aber es hat einen Platz und es hat auch irgendwie eine Wertschätzung. Ich finde, es ist auch eine Wertschätzung dafür, dass jemand sein Innerstes preisgibt, weil das ist auch nicht so leicht. Und das alles gibt es hier.
Mann.
In der Praxis.
Ja, danke.
Ja, das ist voll schön. Das hast du sehr schön gesagt.
Ich finde auch, da kannst du mir vielleicht auch nochmal weiterhelfen, weil du im Thema bist, dass du ja in der Psychotherapie auch nicht berühren darfst.
Schlimm. Weil,
ja,
furchtbar.
Ich finde das total, also ich glaube, da geht ganz, ganz viel verloren.
Nicht berühren?
Nein, du darfst deinen Patienten oder die Patientinnen nicht berühren.
Ja, genau.
Und da geht dir so viel verloren, weil wir das ja hier auch jedes Mal merken. Du kommst mit irgendwas, der Körper somatisiert ganz schnell, dann hast du ein Kloß im Hals, dann hast du irgendwas im Bauch, dann hast du, und dann... Ja, oder einfach nur eine Nervensystemsregulation über, ich drück deine Hände. Mhm. Sei es auch nur sowas. Und das hilft 300 Mal mehr als, also ja, dann entweder ich kann halt eine Stunde darüber reden und vielleicht ist es ein bisschen besser, oder ich drück halt einmal deine Hände, mein Nervensystem reguliert deins und dann ist es nach 5 Minuten besser. Ja.
Es wird halt behandelt wie eine ansteckende Krankheit am Ende des Tages, oft leider.
Ja.
Und mit welchem Hintergrund dürft ihr nicht berühren? Weil ihr euch abgrenzen sollt,
genau,
als Psychologen.
Weil Abgrenzung auf allen Ebenen quasi. Es nicht, wird nicht mal wirklich begründet, glaube ich, sondern einfach, dass man als Psychologe eine distanzierte Haltung einnimmt, um nicht eine Lösungsstrategie zu werden für die Person, die auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Mhm, dass man dann sagt, ohne meinen Therapeuten kann ich nie mehr leben. Jetzt mal doof gesagt.
Ja,
ne?
Ja.
Gibt es ja auch. Deswegen ist der Gedanke an sich vielleicht gar nicht so falsch, dass man sich abgrenzt. Aber Abgrenzung kann ja auf allen Ebenen sein.
Also ich habe schon sehr viele Kinder auch entlassen. Als geheilt.
Mitarbeiter. Ja, nee, ich finde das ganz wichtig. Also ich finde das wirklich...
Aber das wusste ich nicht.
Nee,
das wusste ich auch nicht.
Das ist voll traurig und das meine ich eben auch mit dieser Hierarchie. Ne? Also auch ich hatte schon Situationen, da habe ich mich wie ein Kind gefühlt, weil ich mein Trauma angegangen bin in einer Therapie und ich hätte mir nichts mehr gewünscht, als dass mich jemand einfach in den Arm nimmt.
Ja.
Und die Schwestern dort haben es nicht gemacht.
Und ich glaube halt...
Antonia hat mich gestern in den Arm genommen.
Ja. Und ich glaube halt...
Aber das ist mal.
Ja, schon fast. Fast.
Ja.
Und aber auch systemisch ist das ja in dem Moment auch wieder total wichtig.
Aber das findet da ja keinen Einfluss. Psychosomatik wird ja belächelt.
Ja, ja, und auch Systemik. Das ist alles, ja.
Obwohl, wenn es um Ärzte geht, ne, um Verständnis. Eine sehr tolle Hausärztin, die ist super. Die hat mir immer zu und hilft mir weiter, so gut es geht. Und dann habe ich aber halt einen Endokrinologen, bei dem ich bin, bezüglich meiner Hormone. Das ist eine Katastrophe. Ne? Also der hat zu mir Sachen gesagt, übergriffige Dinge gesagt, wo ich mir dachte, boah, schwierig. Also meine Beziehung angesprochen zu meinem Freund oder gesagt, ja, ich soll doch aufhören, weil ich aufgrund meines ADHS auch L-Wanse nehme. Also es ist ja ein Lisdexamfetamin, also ein gängiges Mittel eigentlich, bloß kennt es hier im Osten irgendwie niemand.
Ich kenne es aus Hamburg, ja, witzig.
Mhm. Ja, genau, also das ist wieder so schwierig. Ich musste das bis jetzt jedem Arzt erklären, zu dem ich gegangen bin.
Hä?
Ja, die kennen sich damit, auch Psychiater unter anderem übrigens.
Was? Jetzt
die kennen sich damit
Mal?
Nicht aus, ne? Oder es werden...
Also ist mir noch nie aufgefallen, aber eher...
Ja, oder okay, es wird Leuten nicht verschrieben, obwohl es ja ein geringeres oder bis... Ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall meiner Kenntnis nach ein geringeres Suchtpotenzial hat als jetzt Ritalin, Medikinet und diese klassischen ADHS-Kloppermittel, sag ich mal, weil es eben sich langsam löst. Also es hat ja diesen Depoteffekt und es verteilt sich einfach besser und hat nicht diesen Kick. Und dadurch, weil bei ADHS-Personen ja auch Sucht immer wieder mal im Raum steht, sehe ich auch ein bisschen anders, aber da will ich jetzt nicht zu sehr in die Richtung gehen. Ich glaube, dann ufert das aus. Nee, genau. Und das musste ich bis jetzt jedem Arzt erklären, bei dem ich war, was das überhaupt ist. Musste das buchstabieren, weil die davon noch nie gehört haben. Auch mein Psychiater zum Beispiel. Schwierig, ne? Finde ich ganz schwierig.
Also, ihr könnt mein Gesicht gerade nicht sehen, aber ich bin erschrocken.
Ja.
Okay, na gut. Ja.
Und dann als Patientin da zu stehen und quasi Dinge erklären zu müssen und sich dann anzuhören.
Kann ich.
Ja, und also, und das ist eben so ein Thema, wo mein Endokrinologe meinte, ja, aber sie können doch nicht ihr Leben lang Medikamente sehen, sie wollen doch auch mal Kinder haben. Und dann saß ich da, was soll man da sagen? Ne? Also ich möchte ja auch kein Kind haben, wenn es mir super schlecht geht.
Ja.
Also das funktioniert ja dann wahrscheinlich meistens sowieso nicht, aber möchte ja erstmal irgendwie in ein gewisses ein Potenzial kommen, um auch Mutter sein zu können. Und zwar nicht nur biologisch.
Hattest
ne?
du ihn darauf angesprochen, dass du einen Kinderwunsch hast?
Nein.
Oder kam jetzt von ihm, weil du einfach als junge Frau da sitzt?
Ja, genau.
Ist er davon ausgegangen, dass du ja auch einen Kinderwunsch haben musst?
Genau. Und dann mein Partner war ja auch dabei. Da also. Kam die Diagnose nämlich. Also da war noch, stand alles mögliche im Raum, auch ob es halt Krebs sein könnte und so. Und das war für mich natürlich schwierig. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne meinen Partner mitnehmen zu dem Auswertungsgespräch. Mhm. Und da hatte mir der Arzt auch gesagt, nee, das würde er ihm jetzt nicht aufbürden wollen.
Was?
Ja.
Ja, und dann saßen wir da das und dann so kam halt diese Aussage und fragt meinen Partner, nehmen Sie Medikamente? Und mein Partner sagt, nee. Und dann guckt er mich an und sagt, na sehen Sie, geht doch.
Alter.
Ja, aber
bisschen weniger Emotionalität, Vera. Das würde dir auch mal gut tun.
Ja, I wish.
Ja. Ja. Oh, schlimm, ey.
Ganz
wirklich.
Crazy irgendwie, ne? Und sowas muss man sich ja anhören aufgrund ja. dieser Hierarchie, die man hatte, weil man ist ja auch froh, dass man so einen Arzt hat. Ne? Es gibt ja die Plätze jetzt nicht gerade wie Sand am Meer, ne?
Mhm. Ja, da musst du wirklich froh sein.
Ja.
Also.
Und der Mann ist auch schon, sagen wir mal, alterlich sehr fortgeschritten, merkt man eventuell an seinen Reaktionen. Und er hat mir dann auch quasi geraten, und ich will gar nicht in Frage stellen, dass er es gut gemeint hat, ne? Aber er hat mir dann auch geraten, ich soll doch mal nicht mich immer nur mit so negativen Sachen beschäftigen, weil er gefragt hatte, was mir denn Spaß macht beruflich. Verstehe auch nicht, was das eigentlich sein Fachgebiet ist, fällt mir gerade mal auf, aber gut. Ich habe dann halt gesagt, dass es mir Spaß macht, auch mit Kindern zu arbeiten. Auch diese Arbeit im Kinderheim war wirklich sehr erfüllend für mich. Klar, auch schwierig, ne? Man sieht und hört ja viel. Aber man macht irgendwie was Sinnvolles. Und ich glaube, dass, wenn einem das liegt und wenn man das gerne macht, und diese Kinder brauchen das auch, ne? Dass man eben nicht nur ein Betreuer oder was vorlebt, was man sein sollte, sondern dass man auch Mensch ist und dass man dem mal zuhört und dass man die mal toben
authentisch.
Lässt.
Ne? Du musst, genau. Also du musst, als wenn du mit Kindern arbeitest, musst du authentisch sein, ja. Weil alles andere durchschauen die sowieso.
Ja, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Kinder im Heim, die wirklich teilweise auch schlimme Sachen hinter sich haben, kriegen keine Plätze bei Therapeuten. Gibt es nicht.
Ich weiß, wir haben ganz viele Anrufe.
Das ist wirklich krass, ne?
Fragen,
und,
ja.
Und da, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, ach so, dass er dann zu mir meinte, ich soll mich doch mal von den schwierigen Themen des Lebens abwenden und sowas, was Leichtes machen, was mir das Leben leichter macht, zum Beispiel eine Erzieherausbildung.
Oh. Ja.
Oh. Und dann saß ich auch und dachte mir, ja, aha. Na klar, weil Frauen können halt ne, Kinder großziehen, ist ja unsere einzige Aufgabe.
Und das
Leben.
Ist auch
und
super
das
easy.
Ist super leicht.
Also im Gegensatz zu seinem wirklich schwierigen Job.
Richtig.
Ist so eine also
der arme Mann.
Ja, so alleine 30 Kinder zu betreuen, ist ein Klacks.
Ja.
Wirklich. Ja.
Und dann aber wieder zum Thema Hierarchie, weil ich mir natürlich denke, wenn ich da jetzt sowas sage, ne, dann schmeißt er mich raus und habe ich keinen Endokrinologen mehr.
Ja.
Ist auch blöd.
Und eigentlich ja, brauchst du mich ja nur für die Werte.
Komm wieder, wenn ich wieder geheilt bin, dann, weil in seinen Augen ist das natürlich auch so ein Ding. Man kann ja geheilt werden von allem irgendwie auf medizinische Art mit Tabletten.
Ja.
Logisch.
Ja.
Nee, das um meine höhere Dosis musste ich dann auch betteln für meine Schilddrüsenerkrankung. Da musste ich 3-mal, glaube ich, hin, um zu sagen, es wird noch nicht besser. Und ich, das war aber wirklich auch über einen gewissen Zeitraum, weil es braucht natürlich auch, ne, der Körper muss das integrieren und so, aber. Ja, auch das wieder, dass da irgendwie auch nicht mit einem Nachdruck hinterhergegangen wird, sondern dass das irgendwie so, man fühlt sich dann nervig, wenn man
ja.
mal was fragt.
Hm.
Dabei verdient die Person ja wirklich auch viel Geld mit Leuten, die krank sind. Ich meine, das ist ja auch okay. Es ist ja die Basis dieses Berufs, aber da fehlt dann manchmal so ein bisschen das Einfühlungsvermögen und die Empathie an der Stelle.
Oder Transparenz auch. Müssen wir nicht die Taschentücher da reichen? Wäre schön, aber müssen sie ja noch nicht mehr. Aber wenn ich eine Frage habe und dann möchte ich gerne eine transparente Antwort haben oder ich möchte, dass jemand, dass mein Arzt, meine Ärztin, wie auch immer, mir dann ehrlich antwortet und mir dann auch alle Fakten und nicht so dieses Abwägen so von wegen, na, ich habe ja Medizin studiert.
Ja, auch ernst genommen werden. Einfach.
Und auch ernst genommen werden, ne? Also auch das ja, also das finde ich immer schwierig, dass es immer so abgewiegelt wird und dann so, bleib mal bei deinem Job, Mäuschen.
Ja. Oder wie oft ich gehört habe, sie sind so jung. Das ist da noch gar nicht möglich.
Aber die ganzen Daten jetzt zum Beispiel, wenn wir bei der Schilddrüse bleiben, sind ja Datensätze von Schilddrüsenerkrankten.
Ja, Normwerte.
Normwerte, die einfach nicht von gesunden Schilddrüsen genommen worden sind, von der
Aber also, das ist bei allen Werten ja auch irgendwo, ja. Ne? Es ist ja, Normwert heißt ja statistisch nichts anderes, als wir nehmen alle Werte und machen einen Durchschnitt. Und wenn es aber allen scheiße geht und alle gestresst sind, ja, dann ist der Durchschnitt
halt scheiße.
Halt scheiße.
Ja.
Also ist halt
aber
so.
Aber es gibt gut Scheiße und es gibt schlecht Scheiße.
Ja. Aber warum nimmt man nicht vielleicht den Wert, der gesund wäre?
Tja.
Das ist halt das ist die Frage.
Das ist die
weiß
Frage,
ich auch
ja.
nicht. Ich weiß es auch nicht.
Und auch da sind es erstmal wieder irgendwie Medikamente und dies und das und dann versucht man das damit wieder zu regeln, anstatt auch da dann zu gucken, okay, Schilddrüse, die Nebenniere ist im Arsch. Warum ist das vielleicht so? Und dann nochmal zu gucken und aufs Nervensystem zurückzuführen. Natürlich, ja. Du bist halt FPR, Moro ist bei dir halt super, super dolle hoch. Du nimmst alle Reize wahr, dein Leben lang schon und versuchst dich irgendwie davon abzukapseln. Und es scheitert aber auch ein bisschen daran, weil
ja,
du
klar.
natürlich das einfach nicht stemmen kannst alleine, weil dein Nervensystem halt so offenporig ist.
Ja, und dann kollabiert deine Nebenniere und dann kollabiert dein Immunsystem.
Ja, das sind sehr logische Schlussfolgerungen einfach aus deinem Nervensystemzustand, aber da guckt halt auch niemand drauf.
Aber ich verstehe das nicht. Also
diese Zusammenhänge jetzt, einfach.
Das ganz ehrlich, wir sind nur Ergotherapeuten und haben uns belesen.
Ja.
Und schnallen es doch auch.
Ja, es ist nicht
warum
so schwer.
Ist dann, also
es ist nicht es so schwer, nein.
Nee, wir erfinden das Rad hier ja auch nicht neu. Und
vielleicht
warum?
Auch doch.
Ich glaube nicht, aber warum guckt denn da keiner hin?
Und es gibt ja Belege dafür. Es ist jetzt nicht so, als würden wir hier irgendwas erzählen. Das sind nachgewiesene
unabhängig
Fakten.
Von dem Bodenangänger.
Ja gut, dafür haben wir jetzt auch keine Belege. Es funktioniert halt.
Aber es funktioniert ja besser als Dinge, die teilweise belegt sind.
Ja, voll.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, und also das ist immer schwer nachvollziehbar irgendwie.
Ja, total. Auch also wie oft ich das auch schon hatte, dass Ärzte anfangen zu googeln. Mit offenem PC und Schriftgröße 500. Und ich mir denke, ich kann mitlesen. Wirkt nicht sehr kompetent.
Oh, ich habe bei ChatGPT gefragt.
Ja, wirklich.
Ich weiß. Ladies, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen.
Oh, ja.
Ich kann auf jeden Fall noch eine Sache kurz sagen.
Ja.
Die vielleicht so ein bisschen die Brücke schlägt zu von Berlin zu dem Bodenanker.
Schieß los.
Schieß los.
Das ist ja eigentlich voll logisch ist, dass mein Körper in der Zeit, vor ich hier war und auch wo ich in die Klinik gegangen bin, waren nur Panikattacken. Das war eigentlich so der schlimmste Zustand. Da war mein System ja völlig drüber.
Mhm.
Ne? Nur Cortisol, Morgenpanik, steife Beine. Jeder Tag war wirklich eine Qual, muss man so sagen. Nur Panik, nur Ängste, völliger Überfunktionsmodus. Und da war ich wahrscheinlich auch in der Überfunktion. Und dass das dann quasi, und so bin ich ja auch hier reingestolpert mit, ich weiß nicht, und was mache ich hier eigentlich? Und alles ist mir so peinlich und ich will mich am liebsten hier in der Ecke zusammenrollen. Zu völliger Erschöpfung. Und da bin ich ja jetzt gerade drin.
Ja.
Und darauf ist kein Arzt gekommen, dass man sagt, okay, vielleicht war es einfach zu viel und jetzt auf einmal läuft es halt im Leerlauf.
Mhm.
Das musste ich immer erklären und dann waren die Ärzte so, oh ja, das könnte hinkommen. Ja, und deswegen bin ich halt jetzt in diesem Cortisolmangel, / Unterfunktion, / ich nehme zu, obwohl ich eigentlich nichts esse. Und gleichzeitig kann ich mich aber besser regulieren, weil ich eben nicht mehr in diesem Panikmodus bin. Und trotzdem, was heißt trotzdem? Deshalb bin ich hier.
Deshalb bist du hier.
Genau, das war der Bogen. Ich weiß nicht, ob er Sinn gemacht hat.
Ja, auf jeden Fall, ich finde ihn super. Ja.
Ja.
Ja, und du arbeitest ja zeitgleich auch die ganze Zeit Dinge einfach auf. Also während du, zumindest körperlich, nervensystemstechnisch vielleicht eher pausierst oder im Shutdown bist, bist du ja die ganze Zeit auch dabei, systemisch zum Beispiel Dinge aufzuarbeiten, irgendwie Ballast zu integrieren, der deiner ist oder auch nicht deiner ist. Und du machst ja ganz viel Arbeit dabei, das darf man ja auch nicht übersehen.
Ja, Schlusssatz ist vielleicht ein bisschen, it takes a village, ist mein Lieblingssatz.
Ja.
Dass nicht eine Sache nur immer
oder
eine Person immer hilfreich ist, sondern dass man halt vielleicht sich so einen kleinen Puffer aufbaut von verschiedenen Sachen, die dann halt dran sind.
Ja.
Fazit.
Absolut.
Vielen lieben Dank, liebe Vera.
Es war sehr schön mit dir.
Ich fand es auch sehr schön mit euch.
Komm gerne wieder.
Ja.
Nächste Woche dann. Das.
Ja, es gibt noch sehr viele offene Themen, wie wir gesehen haben.
Ja, ist doch wunderbar. Es quatscht sich nie aus.
Nee, sowieso nicht.
Vor allem, wenn man keine Katzen zu kraulen hat.
Och, das stimmt. Keine Katzen zu kämmen.
Zu kämmen?
Das ist Ja, ich habe keine Katzen heute zu kämmen. Und du?
Ja, ich habe keine Katzen zu kraulen.
Oh.
Vielleicht
ich habe eine Allergie.
In diesem Sinne.
Tschüss.
Ciao.